Wir blicken jetzt auf den zweiten Bundesligaspieltag der Männer. So einiges ist passiert. Wir werden es hier besprechen im Rasenfunk mit Dennis Güller von Borussia Explained und mit Benny Grund von Ronde TV. Altbekannte Gäste hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist der Rasenfunk. Wir wollen alle neuen Partien des Spieltags besprechen. Aber heute ist etwas anderes als sonst, denn ich befinde mich im Urlaub und habe deswegen diesmal nicht alle neuen Spiele sehen können, bei weitem nicht. Ich habe ganz viel Zusammenfassungswissen nur, deswegen bin ich sehr froh, dass Dennis und Benny über 100% hinausgegangen sind. Das, was man immer fordert von Fußballspielern und sich hier tipptopp vorbereitet haben. Dennis, schön, dass du hier bist im Rasenfunk.
Ja, hallo an alle, die zuhören. Ich freue mich sehr, tolle Runde, wie immer. Und finde es immer cool, wenn ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist, auch wenn mir schon Angst und Bange wurde, denn ihr beide habt mir schon gesagt und damit hallo auch an Benny Grund. Benny, du hast schon gesagt, wenn ich mit Dennis rede, dann kann es auch mal 4 Stunden dauern. Ich bin gespannt.
Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf und ja, also ich glaube, wir bemühen uns heute beide, dass es nicht so ausschweifend ist, wie wenn wir privat über Fußball sprechen, aber trotzdem im Detail und ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Also vielen Dank, dass ihr mitmacht und wir wollen auch gleich reingehen in den Spieltag. Die Spiele besprechen wir heute in der Reihenfolge, je nach wie viele Tore gefallen sind, von sehr viele Tore bis zu gar keine Tore. Und dementsprechend müssen wir mit einer Partie beginnen, die fand in Stuttgart statt, zwischen dem VfB und dem ersten FSV Mainz 05. Und es schien ganz hervorragend loszugehen für den VfB. Also Champions League Auslosung am Freitag, Fanmarsch noch zum Stadion hin, alle in Weiß, fantastische Stimmung, fantastisches Wetter und dann auch noch fantastische Tore unter leichter Mithilfe von Mainz 05, muss man sagen. Enzo Mio trifft in der 8. Minute per Abstauber. Jamie Leveling, wunderbar, nach Vorlage von Alex Nübel, da war die leichte Mithilfe. Hilfe von Mainz 05 mit dabei zum 2:0 und nach 15 Minuten führt der VfB und hat noch Chancen auf weitere Tore. Aber dann gibt es einen Strafstoß nach einem leichten Kontakt von der Hand an Burkhardt. Burkhardt hat danach gesagt, er habe einen Gehfehler gehabt. So kommt er zu Fall. Ich habe das Gefühl, über die Szene müssen wir auch gleich noch diskutieren. Strafstoß, Nadim Awiri verwandelt zum 1:2 noch vor dem Halbzeitpfiff. Und in der 62. Minute passiert dann das, was man befürchten konnte, weil der VfB auf der einen Seite seine Chancen nicht verwertet hat, macht das Johnny Burkhardt auf der anderen Seite viel, viel besser. 2:2 nach 62 Minuten. In der 88. Minute dann stellt sich Fabian Rieder mal beim Stuttgarter Publikum vor. Er ist bekannt für tolle Freistöße und er zeigt das auch. Er zirkelt einen Freistoß an dem Pfosten. Von dort springt der Ball an den Rücken von Robin Zentner und von dessen Rücken dann ins Tor. Warum dieses Tor nicht als Eigentor von Zentner gezählt wird, ich weiß es nicht, aber es ist das 3:2, aber es ist noch nicht die Entscheidung. Fabian Rieder trifft später nochmal das Lattenkreuz mit einem ebenfalls tollen Schuss und in der 93. Minute gibt es einen, der Umschaltangriff würde ich sagen, der es leider nur in der Zusammenfassung gesehen hat und bei dem stehen dann bei Flanke auf einmal 3 Mainzer frei und einer davon ist Maxim Leitsch und der trifft per Kopf zum 3:3. Und so, Benny, trennen sich die beiden eben mit Unentschieden. Und beim VfB Stuttgart haben wir schon wieder ein Spiel, bei dem es viele Fragen nach dem Warum gibt. Warum haben wir so viele Chancen zugelassen, auch wenn es natürlich nicht, also Mainz war auch sehr effizient, aber dennoch kommt man ja nicht dran vorbei, dass Stuttgart jetzt schon wieder eine Führung hergibt und schon wieder so viele Chancen zulässt. Liegt da noch was im Argen beim VfB oder war das jetzt Pech?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde gar nicht sagen, dass beim VfB was im Argen liegt. Also ich war nach wie vor oder auch vor dem Spiel, während des Spiels davon überzeugt, dass Stuttgart das eigentlich ziehen müsste, weil Mainz ja unter Bo Henriksen eine Mannschaft ist, die gerne Mann gegen Mann verteidigt. Das hat ihnen ja auch dann zumindest in der ersten Halbzeit das Genick gebrochen. Und wenn man ganz ehrlich ist, an einem normalen Bundesligaspieltag, und ich finde, der war es nicht für den VfB, auch wenn Mainz dann zur zweiten Halbzeit zumindest mal ihre Pressinghöhe ein bisschen umgestellt hat, trotz alledem muss ich ganz ehrlich sagen, liegt es beim VfB an dem Spieltag an der Chancenverwertung. Ich glaube, die landen am Ende bei knapp 5 Expected Goals Und da sind, also die haben Chancen nicht reingemacht. Da ist es wirklich schwerer, den Ball vorbeizuschießen. Teilweise irgendwie den Mann oft, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, Mio schießt irgendwen auf der Linie
Dominic
an.
Kor.
Dominic Kor schießt da an. Also ein paar ganz verrückte Dinger mit dabei gewesen. Und ich glaube, trotz alledem, dass du beim VfB jetzt nicht in Panik verfallen solltest, das ist jetzt kein idealer Saisonstart. Und es ist auch nicht, die Defensive ist auch noch nicht ideal. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Also sie stehen nicht sattelfest hinten drin. Ich finde, dass man für Chabot einfach noch nicht den passenden Partner gefunden hat, weil er alleine ein bisschen anfällig wirkt. Sie haben jetzt mit Chase, wird er, ist hoffentlich richtig, so wird er ausgesprochen, jemanden gehabt, der zumindest, fand ich, die erste Halbzeit das sehr, sehr gut verteidigt hat und auch mit dem Ball das vernünftig gemacht hat. Aber diese Viererkette hinten vom VfB, wenn sie es gegen den Ball verteidigen müssen, hält halt sehr, sehr wenig aus und hat vor allen Dingen Probleme in der Orientierung, in der Boxverteidigung, mannorientiert, Mann und Raum zu verteidigen. Und das bricht ihnen so ein bisschen das Genick, vor allen Dingen in Kontersituationen, wenn sie Mann und Raum verteidigen müssen. Aber trotz alledem nicht in Panik verfallen. Ich glaube, es gilt jetzt einfach, den richtigen Partner in der Innenverteidigung zu finden für Chabot. Und dann ist der VfB nach wie vor für mich ein Kandidat, der da auch eine sehr, sehr gute Saison spielen wird.
Aber Chabot ist dann nicht auch Teil des Problems. Ich will nicht sagen, schlechter Verteidiger. Im Gegenteil, er verteidigt ja sehr gut. Auch in dem Spiel, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Aber was ich gelesen habe im Forum und was ich gesehen habe am ersten Spieltag war, die Gegner lassen ihn quasi fast systematisch mit Ball am Fuß frei.
Ist richtig. Hat ja Freiburg hat das ja total clever gemacht, dass sie ihn immer angelaufen haben. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt ja niemanden, der ihn entlastet. Also der VfB hat ihn ja geholt, um eben diese defensivere Rolle beziehungsweise dieses Profil auszufüllen. Ich finde, dass er dann in den Momenten, wo er eben Mann und Raum verteidigen muss, ein bisschen überfordert wirkt und deswegen sage ich auch die ganze Zeit Partner für ihn finden, damit er entlastet wird, weil dann glaube ich schon, dass der einen Mehrwert hat, der sieht unglücklich aus und der ist auch nicht der 1A-Spieleröffner, der wird nicht der nächste Waldemar Anton sein, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ich glaube aber, dass du den in einem System und mit einem vernünftigen Partner gut aussehen lassen kannst.
Dennis, was sind deine Gedanken zum VfB?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits, also es sind viele Gedanken, die so bei mir reinspielen. Erstmal ist die Messlatte sehr hoch. Du bist Zweiter geworden. Du hast deinen besten Stürmer verloren. Du hast deine zwei Stamm-Innenverteidiger verloren. Also Benny hat gerade gesagt, Chabot ist nicht Anton. Ja, stimmt. Und Chabot ist aber auch nicht Ito. Also sie haben, jetzt gegen den Ball, finde ich, geht's noch bei Chabot. Klar, der hat seine Schwächen, aber fand ich jetzt, ging noch im Rahmen. Mit Ball finde ich halt schon krass, dass der halt diese, wenn du in den Druck spielen willst, was Stuttgart ja sehr gerne macht, um sofort wieder klatschen zu lassen, um über den Dritten zu kommen. So diese Bälle traut er sich halt noch nicht so ganz. Und wenn, dann kommen sie halt auch nicht so weit, auch nicht so gut genug, weil sie halt auch sehr weit meistens sind, die Bälle, sehr weit in den Zehnerraum. Das ist ein Punkt. Und trotzdem, bei all diesen Dingen steht halt ein Expected Goals Wert von 5, davor. Sie sind, wenn ich noch ein bisschen auf das Spiel zurückblicke, noch ein bisschen unruhig. Also sie sind nervös, sie sind sehr hektisch. Das merkst du, als sie das 2-2 bekommen. Dann sind sie total hektisch, spielen auf einmal jeden Ball direkt sofort, ohne eine Ruhephase, sofort in den Druck rein, wollen es sofort wieder lösen und kassieren ja auch unter anderem das Abseitstor von Burkhardt. Da steht sogar dann 3-2 für Mainz. Und Mainz war, also die hatten 15 gute Minuten in der ersten Halbzeit. Gegen Ende der ersten Halbzeit. Und dann waren sie gar nicht mehr da. Also die zweite Halbzeit, die zwei Tore, wissen sie bis heute nicht, wie die hergekommen sind. Aber die haben halt dann diese 5 Minuten, wo es total hektisch wird. Und da merkst du halt noch, die sind noch nicht drin. Vorne ist noch so ein Fragezeichen, wer setzt Gyrassi? Demirovic hat bisher einen schwierigen Start. Es kann alles normal sein, es ist der zweite Spieltag und so weiter und so fort. Aber all diese Themen sind noch da, darum bin ich hin und her gerissen zwischen einem eigentlich guten Spiel, aber halt diese Softpunkte, die es halt gibt in so einem Fußballspiel, da hab ich schon Fragezeichen.
Ich glaube, dass, also wir sind jetzt ja, glaube ich, alle einig, dass du Gyrassi nicht ersetzen kannst. Es wird keiner von den Spielern, die sie neu dazugeholt haben, wird dieses Profil, was sie verloren haben, ersetzen können. Ich finde, Das fällt jetzt gegen Mainz nicht so schwer ins Gewicht, weil der Stürmer nicht so viel Druck aushalten musste wie gegen andere Teams. Aber Guirassy ist ja der Spieler gewesen, der super häufig einfach mit dem Rücken zum Tor zwei Spieler gebunden hat und dann was geöffnet hat. Ich glaube, ich habe aber trotz alledem Vertrauen in Sebastian Hoeneß, dass er das hinbekommt. Also, dass die noch mal ein bisschen was abändern. Ich habe bei Undav immer noch das Gefühl, dass der eher bei 80% ist als bei 100. Also, der wirkt auf mich nicht fit. Ist ja sowieso nicht derjenige, der über Spritzigkeit normalerweise kommt. Aber wenn da dann auch noch die paar Prozentpunkte weggehen. Wenn ich noch einen Step zurückgehe, was ich so krass finde bei Chabot, selbst wenn er die Bälle mal in Druck spielt, Dennis, du hast es schon gut gesagt, die kommen dann manchmal ungenau und dann ist es ja immer der Klatschball auf ihn zurück. Also sie kommen ja nicht über den dritten rein. Und für den Gegner ist es dann total dankbar, wenn der Ball immer auf Chabot zurückgeklatscht wird, dann muss ja von der 6 nur durchlaufen, um ihn immer zu pressen. Und dadurch kommt er, das ist ja wie so eine Kettenreaktion. Und dann wird das ganze Spiel vom VfB unsauber. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie Sebastian Hoeneß das hinbekommt. Aber du hast 100% recht, da fehlen einfach ganz viele Pärchen, individuelle Profile, die noch nicht so richtig sich in dieser Rolle gefunden haben. Also da bin ich gespannt, wie sie es hinbekommen. Aber habe da eigentlich ein relativ großes Vertrauen in den Trainer.
Und welche Rolle hat für euch dann der Strafstoß zum 1:2 gespielt? Denn danach, fand ich, ging es schon relativ schwerpunktmäßig, zumindest in den Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, muss ich dazu sagen, von Stuttgarter Seite eben um Schiedsrichterentscheidungen, was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlicherweise, weil es war ja eigentlich ein überlegen geführtes Spiel und du darfst halt auch diese drei Gegentreffer nicht kassieren, aber dieser erste, der tut halt weh. Dennis, was ist deine Meinung dazu?
Zum Elfmeter per se?
Ja.
Ist keiner für mich. Ich sehe diese Berührung mit der Hand und ich sehe, dass er deshalb stolpert. Und regeltechnisch, und das ist wahrscheinlich der Punkt, ist es dann wahrscheinlich ein Foul, weil er durch den Kontakt ins Straucheln kommt und fällt. Mhm. Das ist halt, wenn du es vom Papier aus runterliest, ist es wahrscheinlich richtig. Für mich ist es aber, wenn ich den fußballerischen Blick drauf haben darf, das Tempo ist nicht hoch, er geht aus dem Strafraum raus, er ist mit dem Rücken zum Gegenspieler und Milo war es, glaube ich, ne? Logischerweise macht er es nicht extra, also der hat der will den nicht faulen. So, und trifft ihn dann mit der Hand, also in einem Hochtemposport, ist für mich zu wenig, um halt einfach, also du entscheidest als Schiri ja sozusagen dann, ja okay, jetzt gibt's ein Tor für Mainz aus so einer Situation heraus. Also ich finde, mein Elfmeter sollte auch immer halt auch dann diese Torchance dann halt ersetzen, wenn sie halt genommen wird durch die Sportlichkeit des Gegners. Und die ist halt quasi nicht existent. So, darum finde ich es halt ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es Argumente dafür geben wird.
Also Dennis, ich bin vollkommen bei dir. Für mich ist das im Leben kannst du diesen Elfmetern nicht, also den kannst du nicht geben. Das funktioniert nicht, weil es gibt keine Berührung. Das ist dieses kleine Ding da mit der Hand.
Also doch, es muss eine Berührung geben. Biomechanisch ist es nicht möglich, sich selber im Bein zu stellen. Es muss eine Seitwärts-Einwirkung geben. Das heißt, wenn Spieler so fallen, das kannst du nicht faken.
Ja, die Berührung gibt's ja auch, die sieht man, finde ich, auch, genau, wenn man mit der Lupe drauf geht. Aber das ist halt die Hand von Milo, die an die Hacke von Burkhardt drankommt.
Aber die ist ja, okay, dann sagen wir es so, aber das ist ja so minimal und das ist ja wie, also dann pfeifen wir demnächst Elfmeter, wenn Spieler einfach ineinander laufen im 16er. Und das sehe ich einfach nicht. Und ich finde, dass du dem VfB dann in dem Moment, die, glaube ich, auch noch zumindest vom Kopf her, das Spiel gegen Freiburg nicht abgeschüttelt haben, den gibst du natürlich damit einen richtig fetten Nackenschlag in einer Situation, wo ich sage, die gibt es einfach nicht her. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Für mich ist es kein Elfmeter.
Also ich will nicht, dass in solchen Situationen Elfmeter gepfiffen wird, aber es muss einer sein, weil es ist ein Versuch des Beinstellens. Aber meiner Meinung nach muss es dann auch Gelb geben für Mio. Also irgendwie glaube ich aus dem Gesamt, wie diese Situation quasi insgesamt abgelaufen ist, so eine Unsicherheit bei Timo Gerach und seinem Team herausgelesen zu haben, weil es ist regeltechnisch eigentlich relativ klar. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber dann lass mal auf die Mainzer Seite noch blicken, dass das nicht komplett untergeht. Also sie waren effizient, sie haben es aber auch tatsächlich geschafft, die Chancen, die ihnen der VfB gegeben hat, beim Schopf zu ergreifen. Und gerade dieses 3:3 zum Beispiel, ich weiß nicht, Benni, wie es dir dabei geht, aber ich verstehe gar nicht, wie es da eigentlich zu dieser krassen Unterzahl vom VfB kam, weil als sie loslaufen, 40 Meter vorm Tor, ist es doch, also wenn ich es richtig gesehen habe, wie gesagt, leider nur Zusammenfassungswissen, aber da ist es doch noch Gleichzahl, was da passiert. Und was hat man gut gemacht?
Es schalten wirklich ein paar Spieler ab. War halt eben, also es war ein Freistoß davor. Und wenn du dann nicht in einer, hat mich ein bisschen erinnert an, weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, in der letzten Saison, als der BVB so ganz spät gegen den VfB Stuttgart noch einen, also für Stuttgart das Gegentor bekommt, so ganz, ganz spät. Mhm. Wo du auch denkst, so, wie könnt ihr denn bei einer Führung nicht diesen letzten intensiven Lauf zurückmachen und in dem Wissen, dass Mainz da all in gehen muss, weil wenn man, also ganz ehrlich, ich mache mir bei Mainz, auch wenn das, ich glaube, die Glücksgefühle überwiegen da nach dem Spiel, dass du ein 3-3 holst, aber wenn Mainz so Fußball spielt, über die ganze Saison, habe ich richtig Bauchschmerzen bei Mainz, weil das ist wenig bis gar nichts, außer Mann gegen Mann über den ganzen Platz und aus diesen Ballgewinn Umschaltmomente kreieren. Und du kannst natürlich auch pro Bo Henriksen dann sagen, ja, er hat dann zur zweiten Halbzeit die Ketten auch zumindest situativ ein bisschen weiter nach hinten und dass sie ein bisschen kompakter stehen. Aber ich glaube, das wird, wenn sie so Fußball spielen und sie haben ja auch nicht ganz unwichtige Spieler für Kreativmomente vorne verloren, wird das eine ganz, ganz lange Saison für Mainz.
Ja, vor allem, also das Mann gegen Mann spielen ist ja das eine, kann man ja machen, kann man für und wieder für haben. Aber das war ja auch, sie sind ja auch in einer Situation nach der anderen in der letzten, also in der Verteidigungskette 3-4 in Unterzahl gewesen. Also sie haben die Sechser, das war total wild. Die Stuttgart hat halt den Flügel doppelt besetzt. Mainz ist mit einem Wingback, also einfach besetzter Flügel, draufgelaufen und im Rücken war dann einfach der Flügelspieler ständig blank. Und wenn der aus äußere Halbverteidiger ausgeschoben ist auf den Flügel, da war auf einmal einer im Zentrum, einfach in der letzten Linie, wo alle Vereine oder alle Mannschaften eigentlich immer eine +1-Absicherung haben, was immer mit einem Spieler mehr agieren, steht Mainz in Unterzahl in Stuttgart da. Also das war auch total wild und das wurde dann auch tatsächlich erst in der zweiten Halbzeit besser, als die Ketten dann ein bisschen tiefer standen. Weil man dann einfach den Raum ein bisschen enger gemacht hat, ein bisschen kleiner dargestellen konnte. Fand ich auch sehr wild, aber was für Mainz spricht, ist halt dann trotzdem immer noch die individuelle Qualität. Du hast in diesen 15 Minuten von der 30. bis zur 45. Minute gesehen, wie Amiri und der zweite Sechser hilft mir, Sano. Ja, ne? Ja. Mhm. Die zwei haben das dann schon auf einmal, die hatten, habe ich mir auch aufgeschrieben, zwischen der 31. und 32. Minute einfach eine Ballbesitzphase, die eine Minute geht komplett. Von Aufbau eigenes Drittel bis zum letzten Drittel, wo Burkhardt auch die Chance hat. Das ist die erste Chance im Spiel von Mainz. Da habe ich für Mainz sozusagen die Hoffnung, dass sie das dass sie dann doch die Qualität haben, um 15. zu werden oder zumindest nicht 16.
Aber korrigier mich gerne, das alles, also alles, was bei Mainz passiert, vor allen Dingen ins letzte Drittel, das war ja in der zweiten Halbzeit signifikant. Die sind ja angewiesen jetzt auf Hero Ball. Also, dass irgendwer sich den Ball nimmt und irgendwas kreiert, einfach aus dieser, selbst wenn sie mal kompakter verteidigen, da muss es dann einen Amiri geben, der irgendwas versucht. Und ich bin ganz ehrlich, ich mag Amiri total gerne und ich mag auch irgendwie die Rolle, die er bei Mainz spielt, mag ich gerne. Aber ich glaube nicht, dass er alleine das über 34 Spieltage so aufrechterhalten kann. Und es wird immer wieder auch Phasen am Stück geben, wo das nicht funktioniert. Und dann nur darüber zu kommen, habe ich Bauchschmerzen.
Ja, ich verstehe, was du sagst. Den Gedanken hatte ich in der letzten Saison auch schon so, dass ich mir nach so ein paar Spielen unter Bo Henriksen dachte, okay, wann kommt jetzt dann quasi mal ein taktisches Fundament, auf dem aufgebaut wird, was eben über Mann gegen Mann und lange Bälle, die abgelegt werden und Hero Ball hinausgeht. Das kam in der letzten Saison nicht. Ich finde allerdings, dass das gegen viele Gegner trotzdem einfach sehr gut aussah, schon in der letzten Saison. Und das würde ich jetzt, ich verstehe, was ihr sagt über Mainz. Ich kann da auch so in Teilen mitgehen. Aber sie haben halt auch gegen den VfB gespielt. Und der VfB ist halt auch eine der besten Mannschaften, das bloßzulegen und der VfB gewinnt dieses Spiel, nach allem, was ihr jetzt gesagt habt und was ich auch gesehen habe, gewinnen die jetzt eigentlich 5-2. Und dann ist es hier eine ganz klare Nummer. Haben sie jetzt nicht, war aus verschiedenen Gründen so, Aber Mainz 05 hat es schon geschafft, offensiv da immer wieder was zu kreieren. Und gegen viele Teams reicht es, Mann gegen Mann zuzustellen, da aggressiv zu sein und dann eben in zwei, drei Situationen mal Platz zu haben. Und klar, Amiri ist da sehr wichtig, aber vielleicht spielt Lee wieder eine wichtigere Rolle. Burkhardt ist jetzt fitter in die Saison reingekommen. Viper hat wieder seine ersten Minuten gemacht. Klar, fehlt dir da ein Brian Gruder, der wäre da ganz wichtig gewesen. Aber ich glaube, dass das reichen kann. Bei allem, was ich mir auch wünschen würde bei Mainz 05, was sich weiterentwickelt.
Ich glaube aber, dass du auch andersrum sagen kannst, dass Mainz das nur so ausspielen konnte, weil sie gegen den defensiv extrem verunsicherten VfB Stuttgart gespielt haben. Ne? Also ich glaube, wenn du das Argument andersrum drehst, hast du in der Bundesliga aber auch Teams, die nicht so offen verteidigen und die Mainz dann auch im Absichern weniger Raum geben werden, als es der VfB jetzt getan hat. Und da bin ich da mal gespannt, ob sie da ohne Brian Gruder, bei all genannten Spielern, ich mag Johnny Burkhardt, wie gesagt, Amiri total gerne, aber mir fehlt dann halt dieser eine Kreativspieler da vorne, der dann einfach neben Amiri mal was auslösen kann und vor allen Dingen gegen ein Team, was besser verteidigt als der VfB.
Ja, also ein Beispiel, was Max' These stützen würde, wäre zum Beispiel Bochum mit Stöger. Die hatten auch nur Stöger. Die haben 3 Jahre lang in der Bundesliga, ist das dritte Jahr, glaube ich, jetzt, ne? Die haben spielen jetzt 3 Jahre in Folge Bundesliga mit Kevin Stöger, dank Kevin Stöger. Das ist verrückt. Die haben halt nur diesen auch einen langen Ball und dann, wenn wir den gewonnen haben durch den zweiten, dann finden wir Kevin Stöger und der hat eine Idee. Also das reicht, das, was Max sagt, es kann oft reichen. Mann gegen Mann machen ja eigentlich alle Vereine durchweg. Also ich kenne außer Leipzig unter Marco Rose, die noch eine Raumorientierung spielen, gibt es de facto keine Mannschaft, die nicht Mann gegen Mann presst. So, Ballfern löst dann der Außenverteidiger ab und dann kippt er in die Kette und dann haben sie +1, das war's. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Mannschaften geben wird, Kiel, sehe ich da zum Beispiel, Pauli, Bochum, die gegen Mainz Probleme haben werden.
Vielleicht bin ich auch bei Mainz einfach nur persönlich dann ein bisschen angefasst, weil ich mich immer darüber aufrege, dass in Mainz, in diesem Verein, so viel mehr Potenzial schlummert. Es ist ein bisschen off-topic jetzt, als das, was sie bei den Profis spielen. Weil wenn man sich mal so mit den ganzen U-Bereichen und was da passiert, in der Trainerausbildung, in der Jugendspielerausbildung, wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzt, dann ist es eigentlich traurig, dass sie es seit Jahren nicht hinbekommen, was anderes außer diesen Intensitätsfußball zu spielen. Es fehlt einfach Jahr für Jahr für Jahr der nächste Step und sie machen immer denselben Fehler, dass sie nach einer Saison, wo sie mit Intensität gerettet werden, in die nächste Saison mit Intensität als Spielidee wieder reingehen und das fliegt ihnen immer um die Ohren. Und ich würde mir für Mainz einfach mal was anderes wünschen als immer diese krampfigen Spiele, auch wenn es jetzt gegen den VfB funktioniert hat. Und wie gesagt, ich will da kein Mainzer zu nahe treten. Da kann man sich drüber freuen, 3-3 gegen VfB zu spielen, aber für den Verlauf der Saison, weiß ich nicht, liegt es irgendwie nahe, dass es nicht funktioniert.
Okay, erstes Spiel, schon mal über 20 Minuten. Wir müssen uns ein bisschen raffen. Aber gut, ich selber habe ja hier eine Schiedsrichterdiskussion aufgemacht. Ich bin ja selbst schuld. Für Mainz 05 geht's nach der Länderspielpause weiter am Sonntagabend gegen Werder Bremen zu Hause. Und der VfB Stuttgart wird dann auswärts am Samstag um 15.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach spielen. Da können wir, glaube ich, sehr gespannt drauf sein. Da kenne ich mindestens einen in der Runde, der sehr gespannt drauf ist. Und ich kenne 3 in der Runde, die sehr gespannt auf das Samstagabend-Topspiel waren zwischen Leverkusen und Leipzig. Und es war eines jener Topspiele, das dann doch gehalten hat, was man sich von ihm versprochen hat. Nämlich einiges an Aktionen, strittige Entscheidungen, Platzverweise. Den hat sich Marco Rose geholt mit einer gelb-roten Karte in der 26. Minute und aber auch einem interessanten Spielverlauf. Und der sah wie folgt aus, dass nach diesem Platzverweis von Marco Rose, auch wenn das jetzt nicht kausal zusammenhängt, Leverkusen in Führung geht und zwar gleich doppelt. Jeremy Frimpong trifft in der 38. Minute und Alex Grimaldo in der 45. Minute. Und als man dann schon dachte, na, jetzt geht's mit dem 2-0 in die Kabinen, dann kam Kevin Kampel. Der kann nach einer Flanke von Benjamin Henrichs, bei der er dann komplett frei steht in der Mitte. Ich glaube, Tah ist derjenige, der den Sechser deckt im Rückraum und nicht sich mit zurückfallen lässt, kann Kevin Kampel verkürzen. Und das leitet dann etwas ein, was in der 57. Minute kulminiert, nämlich das 2-2 durch Lois Openda nach Vorarbeit von Benjamin Šeško. Und als dann Lois Openda in der 80. Minute noch mit einem Schuss, der nicht immer ins Tor geht, das 3-2 erzielt, da war dann die Frage, ja gut, gibt's jetzt endlich mal aus Sicht aller Gegner von Leverkusen eine Niederlage wieder in der Liga oder schaffen sie es wie immer in der Nachspielzeit das 3-3 zu erzielen? Und genau das ist, Achtung, nicht passiert. Das heißt, Benny, ab jetzt ist alles möglich. Leverkusen verliert Spiele. Alles ist denkbar. Woran lag es denn, dass Leverkusen wieder auch so viele Tore zugelassen hat? Es waren ja nicht viele Torchancen, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Also wo siehst du da Leverkusen defensiv?
Ich glaube, dass die Krux bei Leverkusen klar auch irgendwo in der defensiven Absicherung liegt. Für mich ist das viel größere Problem, dass sie es nicht, also sie sind nicht cold vor dem Tor. Und das mich nervt es bei Leverkusen unfassbar, dass sie, also auf der einen Seite geil, dass sie sich extrem viele Torchancen rausspielen, aber normalerweise ist es halt so, dass du nach der ersten Halbzeit gegen Leipzig 4-0 führen musst, weil Leipzig war, also ich fand Leipzig nicht gut in der ersten Halbzeit. Also die sind mit den Ketten so weit auseinandergefallen. Die Innenverteidiger sind kaum nachgeschoben. Leverkusen hatte so häufig zwei Zielspieler in den offensiven Halbräumen und es gibt einfach, also ich verstehe es nicht, das ist für mich das Einzige, was ich nicht nachvollziehen kann an der Kaderplanung von Leverkusen, warum sie sich nicht neben Victor Boniface noch einen anderen Stürmer dazugeholt haben. Ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde die zweite Halbraumposition neben Flo Wirtz ist für mich auch noch die große Frage, wer da der Stammspieler sein wird. Ist es Jonas Hofmann, ist es Terrier? Ich finde, Jonas Hofmann hat ein bisschen abgebaut, ehrlicherweise. Und irgendwie wirkt es noch nicht so ganz wie im Flow der letzten Saison. Sie haben immer noch, also man kann gar nichts Neues über Leverkusen erzählen, weil sie genau die gleichen Spielrhythmen drin haben wie in der letzten Saison. Das ist ja 1:1 das Gleiche. Nur habe ich halt einfach das Gefühl, dass wenn beispielsweise Victor Boniface, der kippt ja ganz häufig einfach links oder rechts raus, meistens links, dass sie dann nicht mehr so viel in den 16er reinkommen. Und wenn sie im 16er sind, brauchen sie viel zu viele Torchancen, um zum Tor zu kommen. Und dann haben sie, ich finde, die Kette hinten wirkt dadurch, dass Tapsoba, ich finde, der ist halb rechts ein anderer Spieler als halb links, weil der ganz andere Laufwege hat, sowohl offensiv als auch defensiv. Und die Kette wirkt deswegen ein bisschen brüchiger als sonst. Und ich werde, und ich glaube, das gilt für beide Spieler so ein bisschen, Garcia und Xhaka ist wahnsinnig geil mit dem Ball, aber wahnsinnig riskant gegen den Ball. Weil ich finde, keiner von beiden kann so absichern, wie es Palacios kann. Und deswegen haben sie manchmal zwischen Verteidigungslinie und den beiden Sechsern eine Lücke, die Leipzig vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit beim Kontern relativ häufig nutzen konnte. Und Leverkusen ist auf jeden Fall verwundbarer, deutlich verwundbarer als in der letzten Saison. Und trotz alledem musst du es erstmal schaffen, sie so lange dann auch auszuhalten. Das liegt auch daran, weil sie eben die Tore nicht gemacht haben. Aber das hat dann Leipzig in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht.
Ich bin bei Leverkusen gar nicht so kritisch wie gefühlt alle anderen. Ich finde, bei Leverkusen ist so dieses, also Thema Messlatte, ja, ist das eine. Das zweite ist aber auch vor allem, also die haben jetzt, ich habe jetzt mal eben geguckt nebenbei, aus der Startelf hatten jetzt 6 Spieler dabei, die entweder bei der Euro dabei waren oder bei der Copa America. Also ich glaube, es ist bei Leverkusen einfach de facto so ein bisschen noch, sie müssen reinkommen. Ich habe sie ja auch live im Stadion in Gladbach gesehen. Da hatten sie in der ersten Halbzeit, das ist für mich halt der springende Punkt zum Beispiel, sehr viele im Verhältnis gesehen, Unsauberkeiten drin, die Xhaka nicht hat, die ein Wirtz vor allem nicht hat, wo sie auch mal ab und zu den Raum nicht gesehen haben. Das ist so ein bisschen für mich noch so ein Ding, wo ich sage, ja, da muss ein bisschen mehr Rhythmus rein, da muss vielleicht auch mal ein paar Wochen wieder vergehen. Und also ich habe sie jetzt auch gegen Gladbach gesehen, sie haben jetzt 2 Tore bekommen, ja, gegen Gladbach, aber die haben sich überhaupt nicht so unbedingt angebahnt, die Tore von uns. Und jetzt auch gegen Leipzig haben sie jetzt in der ersten Halbzeit haben sie eine Chance zugelassen und das Tor bekommen. Und in der zweiten Halbzeit eigentlich fast gar nichts. Also die 2 Tore sind halt ja nicht aus dem Nichts. Aber das sind jetzt auch Dinge, wo du sagst, ja, die gehen jetzt auch nicht jedes Mal rein. Ich habe jetzt eben mal Sofascore gesehen die haben so eine Statistik, Großchancen. Da hat Leverkusen 6, Leipzig 3. Also wenn wir jetzt Schach spielen, haben sie 6-3 gewonnen. Und haben jetzt, dass das mal in eine andere Richtung kippen kann, das ist im Fußball passiert. So, 2 Euro ins Phrasenschwein. Das ist ein Spiel, das kannst du halt auch nicht in allen Phasen kontrollieren. Ich gebe recht, bei Benny, die beiden Sechser sind gegen den Ball ein bisschen schwierig, weil du hast in der zweiten Halbzeit gesehen, da konnte Leipzig ein paar Umschaltsituationen provozieren in beide Richtungen, dass das Spiel so ein bisschen wilder wurde. Das ist natürlich auch das, was Leverkusen eher nicht so liegt, dass es ständig hin und her geht. Und dann merkst du halt so ab und zu, dass der Sechserraum nicht perfekt gestaffelt ist. Und am Ende macht schießt Alupena halt trotzdem den Ball aus, weiß was ich, wie viel Metern rein. Für mich ist das eher so ein Ding, lass sie mal wieder ein, zwei Wochen, jetzt ist die Länderspielwoche drin, gut, das ist wahrscheinlich die ganze Mannschaft wieder weg. Lass sie mal ein, zwei Wochen wieder zusammenkommen, dann ist es wieder ein Flow. Und dann ist für mich Leverkusen, und das mache ich gerne jetzt schon, immer noch die beste Mannschaft in Deutschland.
Von der Spielanlage gebe ich dir 100% recht. Also auch nach dem Bayern-Spiel, wo wir später noch drüber sprechen, heute würde ich sagen, ist Leverkusen immer noch above all, was die Spielanlage angeht. Ich muss aber trotzdem noch mal sagen, ich finde halt, was Leverkusen ja auch fernab von all dem, was sie mit dem Ball machen, so ultra stark gemacht hat, ist, dass sie aus diesen kleinen Abständen so unfassbar gut ins Gegenpressing gekommen sind. Und ich finde, das gehört ja zur Wahrheit dann bei dem Spiel gegen Leipzig auch mit dazu, dass das alleine von der Staffelung und von den Abständen her nicht so gut funktioniert hat, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Also es gab entweder die Phasen, wo Leverkusen da mal ein bisschen tiefer verteidigt hat, im 5-4-1, wo dann Leipzig aber auch gar keine Lösung gefunden hat, das zu bespielen. Oder die Phasen, wo es dann wirklich wild wurde im Gegenpressing bei Leverkusen. Also wo sie dann entweder mit den Ketten auseinandergebrochen sind oder das funktioniert hat. Also es gab nie dann so ganz lange Druckphasen wie in der letzten Saison. Und die hat Leipzig dann situativ überspielen können. Wie gut steht dann auf dem anderen Blatt Papier? Und ich finde halt sowohl nochmal, ich finde Tapsoba, ich weiß nicht, was euer Bauchgefühl ist, aber ich werde mit dem halb rechts nicht warm. Also ich fand den so stark, wenn er halb links gespielt hat und diagonal eindribbeln konnte. Und vor allen Dingen der rechte Halbverteidiger wird ja super häufig dann zu so einer Art Wingback, der die Linie bespielen soll. Ich finde, das ist überhaupt nicht seine Stärke. Und wie gesagt, mit Terrier, der ist halt gut gegen den Ball. Die haben sie auch dazu geholt, weil er ein Arbeiter ist. Aber ich finde, der fällt halt, also jeder fällt neben Flo Wirtz ab, wenn er neben Flo Wirtz spielen muss. Aber ich finde, bei Terrier hast du den Unterschied noch mal krass gemerkt. Also vor allen Dingen in engen Räumen, in kleinen Räumen. Und es geht dann halt nur über Wirtz. Und ich weiß auch nicht, ob Jonas Hofmann derjenige ist. Ich meine, du hast ihn jetzt jahrelang bei Gladbach gesehen. Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass das einer der unterschätztesten Spieler der letzten Jahre ist, was das Output angeht. Ich finde, du merkst ihm aber doch an, dass das sukzessive weniger wird, auch schon in der letzten Rückrunde. Und so richtig den Ersatz haben sie dann aber auch nicht. Und das meine ich halt mit Leverkusen, ist nicht von der Spielanlage her angreifbar, aber von all dem, was so in dem Kader passiert ist, ehrlicherweise.
Ja.
Ja, aber auf der anderen Seite habt ihr ja auch schon betont, und das sehen ja die Leipziger Verantwortlichen genauso, sie machen aus 3 Chancen 3 Tore, überspitzt gesagt. Es war ein bisschen besser. Und sie spielen mit einer Fünferkette Henrichs, Klostermann, Bitschabu in der Mitte, weil ja Orban rot gesperrt ist, Lükeba als linker Innenverteidiger und David Raum als Außenverteidiger. Kann man jetzt, Dennis, dann Leipzig dafür loben, dass man dieses Spiel dann gewonnen hat? Müssen wir da dann eher auf die Chancen gucken? Also so wie wir es gerade beim 1 gegen Stuttgart ja auch gemacht haben, dass wir nicht nur aufs Ergebnis geblickt haben, sondern auf den Spielverlauf. Also verkürzt gesagt, wie gut war denn dieses Spiel von Leipzig?
Genauso gut wie letztes Jahr schon in Leverkusen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Letzte Saison, also das Spiel, was sie damals 3-2 gewonnen haben, und das Rückspiel war ja noch knapper. Also das hätten sie ja damals ja auch schon verlieren können. Also es war halt beide eng. Und Leipzig ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Marco Rose, sage ich auch gerne als Ex-Gladbacher, als Gladbach-Fan, dass es ein sehr, sehr guter Trainer ist, der als einziger noch eine Raumorientierung spielt gegen den Ball, die wirklich sehr viel Arbeit benötigt. Zu deiner Frage, das war ein total solides Spiel. Also, dass du gegen Leverkusen als Auswärtsmannschaft jetzt nicht anfängst, über 50% Ballbesitz zu haben und jetzt mal Leipzig, Leverkusen an die Wand spielst mit Ball, ist klar. Und trotzdem hatten sie ihre Phasen, sie hatten auch ihre Idee. Ich habe gesehen, wie Kampel in die Kette fiel, um 4-3 zu spielen in der ersten Linie gegen die 3 da vorne. Dann hatten sie in der ersten Halbzeit trotzdem so einen Mangel an Präsenz in den Zwischenlinien. Das wurde in der zweiten Halbzeit besser, dann fiel Šeško besser in die Räume. Openda Band ein bisschen besser, die Innenverteidiger und so weiter. Also all diese Themen waren dann da und du siehst einfach, dass das Grundauf, also in allen Gesichtspunkten eine grundsolide bis fast sehr gute oder gute Mannschaft ist. Also es gibt keine Spielphase, wo sie nicht gut sind. Sie haben gegen Mannschaften, die tief stehen, ein solides, gutes Positionsspiel, gut genug ist, was Chancen 2 bis 3 Tore generieren kann. Sie sind in einem Spiel, wo sie gegen den Ball ackern müssen, total athletisch, physisch komplett da, mit einem guten Abläufen, mit einem guten Trainer, der eine gute Idee hat. Sie sind sehr gut im Gegenpressing, sie sind sehr gut im Kontern, also das ist, oder sagen wir mal gut, sie sind in allem einfach gut, immer in allen Punkten ein bisschen schlechter als Leverkusen zum Beispiel im Ballbesitz oder nennen wir jetzt eine gute Pressing-Mannschaft, Augsburg oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, fällt mir jetzt keiner an. Ich weiß
Dennis,
nicht.
Ich bitte dich.
Ja, gut, letzten Sommer ist okay.
Vielleicht sind sie da ja der Maßstab in der Liga. Also da müsste man nochmal drüber nachdenken. Aber.
Ja, genau. Also sie sind in allem einfach gut so. Und das macht sie zu einem sehr gefälschten Gesamtpaket. Und dann passiert jetzt auch mal, dass sie gegen Leverkusen gewinnen. Letzte Saison jetzt auch schon passieren können. So, dann ist es halt nicht passiert, da redet halt nur niemand drüber, weil es halt ein Tor war, was dann nicht dann fällt es auf der anderen Seite und dann reden wir wieder alle ganz anders, ist ja klar. So.
Ich finde aber auch, dass muss man Marco Rose dann echt zugute halten. Ich weiß nicht, wie viel er dann noch mitwirken konnte nach seiner roten Karte. Man hat ihn dann ja bei Sky oben immer gehört, wenn er rumgeschrien hat. Aber man muss ihm auf jeden Fall zugute halten, dass er es dann auch in der zweiten Halbzeit deutlich risikoreicher verteidigen lassen hat, weil es gibt dann ja auch die Chance, dass wenn du, sie sind ja teilweise dann Mann gegen Mann auch hinten, also sie standen ja hinten Mann gegen Mann und haben die Halbräume über ihre Halbverteidiger viel, viel aggressiver nach vorne verteidigt. Das haben sie in der ersten Halbzeit gar nicht gemacht, deswegen sind die Ketten so ein bisschen auseinandergefallen. Und ich finde es schon mutig, das gegen Leverkusen zu machen, weil die Chance, dass du gegen Leverkusen dann 5-0 verlierst, ist auf jeden Fall auch gegeben. Und dann der Mannschaft zu sagen, All-in gegen den Ball zu gehen. Es ist nicht All-in gehen, weil sie sind nicht ein Torwart und nicht immer ganz vorne angelaufen, aber zumindest das so risikoreich zu verteidigen, dass du Raum zwischen eigenem Innenverteidiger und Torwart lässt, finde ich, war clever von Marco Rose und hat dann Leverkusen, weil Dennis, du hast ja schon gesagt, Genauigkeit und etc. pp., hat ihnen dann ein bisschen den Zahn gezogen.
Ja, interessanter Spielverlauf, interessantes Ergebnis, sicherlich aber auch ein Spiel, auf das wir an Spieltag 12 nochmal anders zurückblicken als jetzt direkt nach dem zweiten Spieltag. Es ist einfach noch früh in der Saison und es ist ja auch noch vor der Länderspielpause, die jetzt kommt. Nach der wird Leverkusen dann in Hoffenheim spielen und Leipzig empfängt zu Hause den ersten FC Union Berlin. Leipzig, eins von 3 Teams, das seine beiden Spiele zum Auftakt in dieser Saison gewinnen konnte und damit 6 Punkte hat. Und das nächste dieser 3 Teams, das ist, wie natürlich zu erwarten war, der erste FC Heidenheim. Denn der spielt gegen den FC Augsburg am Sonntagnachmittag, hat mit einem 3:2 gegen Hecken tatsächlich die Conference League klar gemacht. Und wenn ich das richtig mit mir gemerkt habe, ist das jetzt das 5. Pflichtspiel und der 5. Pflichtspielsieg für das Team von Frank Schmidt. Und was für ein Sieg auch noch. Paul Wanner verwandelt einen Strafstoß in der 9. Minute zum 1:0. Leo Sienzer trifft in der 30. Minute zum 2:0. Augsburg hatte wohl so seine eigenen Nadelstiche, was ich so mitgelesen und gehört habe. Ich habe irgendwie versucht, auf dem Laufenden zu bleiben, aber glaubt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, auf mein Wort ist leider nicht so viel zu geben. Dennis wird uns gleich alles erklären und zwar vor allem auch, warum dann das Ergebnis so deutlich ausgefallen ist. Adrian Beck trifft nach Vorlage von Paul Wanner in der 69. Minute zum 3:0 und dann darf noch Maximilian Bräunig in der 73. Minute das 4:0 erzielen. Und Benny hat auch geschrieben, bei uns im Chat, das hätte er nicht erwartet, dieses Spiel. Ja, Benny, was hast du denn dann bekommen in dieser Partie?
Also, ich dachte, das wird ein lahmer Sonntagabend, Bundesliga-Sonntagabend. Aber Heidenheim, und ich werde immer wieder eines Besseren belehrt, ich mag das total bei Heidenheim, dass die einfach genau wissen, was die können und was die nicht können. Das ist total simpler Fußball, aber das funktioniert einfach. Also Augsburg, also unter sehr, 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 sehr freundlicher Mithilfe vom FC Augsburg auch, weil die waren, also die Idee habe ich grundsätzlich verstanden, was Augsburg machen wollte, dass sie aus einer sehr, sehr hohen Linie immer wieder kurz abkippen, klatschen lassen, nach vorne wieder auffüllen, um so ein bisschen Dynamik zu erzeugen. Dadurch werden aber die Passwege ja auch länger und da waren Passfehler mit dabei. Das war Wahnsinn und Heidenheim hatte halt das ganz klare Ziel, dass sie das Zentrum, also jeder Ball, der ins Zentrum gegangen ist, wurde einfach zugepresst. Also da war für Augsburg einfach an diesem Spieltag nichts zu holen. Und sie sind halt einfach Heidenheim saugut im Kontern. Sie sind saugut nach in der Boxbesetzung, was Flanken angeht. Und Augsburg war halt sauschlecht in Orientierung im 16er. Oder in der Zuteilung im 16er. Und das Spiel darfst du trotz alledem nicht 4-0 verlieren. Aber ich werde immer eines Besseren belehrt. Also es ist wahnsinnig gut, was Heidenheim für greifende Abläufe da drin hat. Sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball.
Aber es war ja wieder so ein Spiel, wo Augsburg viel den Ball hatte. Wie hat es dann Heidenheim gespielt? War das dann 4-4-2? Haben die 4-5-1 gemacht? Weil wie haben sie dann im Zentrum diese Präsenz hinbekommen, um da eben jeden Ball zu pressen?
4-4-2 war das gegen den Ball. Relativ
okay. Also wie immer.
Und ja, ich glaube, es liegt dann in so einem Spiel prinzipiell, und das kommt Heidenheim auch zugute, immer an einer gewissen Genauigkeit, was der Gegner dir im Passspiel unter Druck oder mit dem Rücken zum Tor unter Druck anbietet. Und jetzt müssen wir gleich mit den Namen helfen, mit dem Sturmpartner von Philipp Tietz. Ist Isende, ist richtig?
Ich dachte eigentlich S&D, aber jetzt reden sie, er wird ganz unterschiedlich ausgesprochen.
Okay, dann alles gut. Ich finde, die beiden sind zumindest, was das Spiel mit dem Ball angeht, der eine ist halt ein krasser Strafraumstürmer. Ich finde Tietz, also sie tun sich in der Kombination noch ein bisschen schwer. Und ich finde sowieso, ehrlicherweise, ein bisschen riskant, gegen Heidenheim generell mit einer Raute zu verteidigen, weil die waren ja über die Flügel komplett blank. Also Heidenheim konnte ja immer, hatte doppelte Überzahl über dem Flügel. Die schießen halt auch krass in den 16er nach, also eine gute Boxbesetzung. Und so ist es halt am Ende auch viel useless Ballbesitz einfach für Augsburg. Also ohne, dass ich, du hattest irgendwie nie das Gefühl, dass sie außerhalb von diesem Steilklatsch und mal längeren Passwegen eine Idee hatten, wie sie Dynamik erzeugen sollen gegen Heidenheim. Und das liegt A daran, dass Heidenheim das gut verteidigt, aber B auch einfach daran, dass Augsburg es unter Druck nicht hinbekommt.
Haben sie denn viele lange Bälle auf die Zielstürmer gespielt und dann Kampf um zweiten Ball oder war das nicht so drin?
Also sie haben es schon versucht, Mischform würde ich sagen. Also sie haben es schon häufiger als in der letzten Saison versucht, diagonal flach zu eröffnen und sie hatten auch immer mal verschiedene Aufbauvarianten, also teilweise mit Dreierkette, dann war es mal eine flache Viererkette. Aber Heidenheim ist halt auch eine Mannschaft, die sich da gar nicht drauf einlässt. Also, die ganz, ganz schwer ins Pressing triggern kannst.
Ja, ja.
Also, die stehen dann in ihrem 4-4-2 da und die haben halt gesagt, ja, dann rotiert halt da in der ersten Aufbaulinie. Wir pressen euch trotzdem, oder wir tun euch den Gefallen nicht und pressen euch an, sondern gehen kontrolliert in den Pressing oder verteidigen dann eben die zentralen Zonen, machen die Passwege zu und, so gehst du dann halt 4-0 unter in Heidenheim.
Ja, ich muss sagen, ist für mich ein ganz ähnliches Thema, aber komplett aus einer anderen Richtung kommt, wie bei Mainz 05 oder Bo Henriksen. Auch Jastorup kam, hat mit ein paar Veränderungen Augsburg stabilisiert, hat ihn auch mit dem 4-4-2 Raute, was er dann relativ früh so spielen hat lassen, eine Identität gegeben, die damals funktioniert hat. Aber schon gegen Ende der Rückrunde hast du dich auch gefragt, naja, was wird denn jetzt die Weiterentwicklung? Weil so langsam haben es alle gerafft, was man gegen Augsburg machen kann. Da bin ich ehrlicherweise gespannt, aber kann halt logischerweise nicht so viel sagen, weil ich von dem Spiel wirklich fast gar nichts sehen konnte. Deswegen, Benni, musst du mir auch noch beschreiben, was Heidenheim dann so gut gemacht hat, vor allem ohne Leonard Maloney. Der musste ja verletzt raus gegen Ende der ersten Hälfte und wir wissen ja, wie wichtig der ist in der Zentrale.
Also wie gesagt, für mich ist absolutes Prunkstück von Heidenheim einfach ihre Kompaktheit gegen den Ball. Es gibt kaum Teams, die, wenn sie so lange verteidigen müssen, und das musste ja Heidenheim in dem Spiel, die so lange kompakt bleiben. Also du siehst es eigentlich nie bei Heidenheim, dass jemand aus der Ordnung rausbricht. Also dass jemand für sich entscheidet, er geht aus der Ordnung raus, presst vorne an, sie dann überspielt werden, sondern diese Mannschaft ist einfach total leidensfähig. Und sie haben, und ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell so gut funktioniert. Paul Wanner ist ein absoluter Unterschiedsspieler für Heidenheim, auch mit seinen, ich glaube 19 ist er mittlerweile, mit seinen 19 Jahren ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Und was sie halt auch super gut machen, ist, dass sie immer wieder nach Ballgewinn von den Flügeln ballfern sofort diagonal einlaufen in 16er. Also es ist ganz, ganz schwierig für den Gegner, das im Rücken zu verteidigen, wenn du sowohl von Flügel als auch Außenverteidiger immer diagonale Einläufer im Rücken hast. Und dann haben sie natürlich eine gewisse Flankenqualität auch einfach, haben gute Boxbesetzung, Präsenz. Und ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich bin gespannt, wie das dann, also ich werde jede Woche eines Besseren belehrt werden bei Heidenheim, weil das irgendwie immer funktioniert.
Always trust in Frank Schmidt, ist meine Erfahrung.
Es ist total krass, weil ich denke mir jedes Mal, wenn ich Heidenheim sehe, wie, das kann doch gar nicht über eine ganze Saison funktionieren. Also das kann nicht funktionieren. Und
wird's
auch. Ach so, und ein nicht zu unterschätzender Fact ist auch, dass die immer noch gute Standards schlagen, auch wenn Jan-Niklas Beste nicht mehr da ist. Also die können die Basics einfach gut. Das ist wirklich ein Team, die können die simplen Sachen machen die einfach perfekt.
Das ist so lustig und gleichzeitig sagt das viel über die offensiven Fähigkeiten dieser Liga aus, weil Heidenheim ist wie Union unter Urs Fischer, aber eigentlich komplett anders, weil die ja Urs Fischer 5-3-2, Heidenheim in der Regel 4-4-2. Deswegen habe ich nochmal so danach gefragt, weil ich mich gefragt habe, haben sie da jetzt was geändert? Nee, okay, haben sie offenbar nicht. Aber die Grundfesten, beide Elemente, die du gerade genannt hast, waren auch bei Union der Erfolgsgarant, um eben in der Liga zu bleiben und dann ja sogar noch mehr zu erreichen. Nämlich, egal wie lange du gegen den Ball spielst, egal wie tief du auch postiert bist, du bleibst bei dir. Du machst keine verrückten Sachen, du gehst nur aus der Kette raus, wenn das vorher so angelegt war, wenn das so angesagt war. Ansonsten halten alle ihre Abstände, dann wird das schon. Und dann das andere, die einrückenden Außenverteidiger. Dieses, das ist ja, also es ist total interessant, dass diese zwei Komponenten dann, die natürlich auch sehr laufintensiv sind und so weiter und so fort, also du musstest quasi dann auch eine Mannschaft finden, die das über 90 Minuten kann, aber das scheint schon sehr, sehr vielen Bundesligisten Probleme zu bereiten und dann wird es, glaube ich, nicht immer ein 0-4, also so wie es ich verstanden habe, hat der Augsburg da dann in der Summe, widersprich mir, wenn es anders war, Benni, dann auch ein bisschen Pech, also die Anfangsphase war ja gar nicht so schlecht eigentlich.
Nee, die haben auch ich weiß gar nicht mehr, wer den Freistoß getreten hat. Das ist ein absoluter Freak-Freistoß. Nach ein paar Minuten, den sie aus 30 Metern an die Latte knallen. Und es gab immer mal wieder, zumindest zu Beginn, die Momente, wo du das Gefühl hattest, wenn Augsburg jetzt dran bleibt und wenn Augsburg vor allem die Situation mal zu Ende gespielt hat, weil es ist ja prinzipiell bin ich ja ein Freund davon, wenn du auch mal so High-Risk hinten heraus eröffnest. Also wenn du längere Passwege hast, es geht ja dann noch viel darum, dass du aus dieser Raute heraus und mit einem Stürmer, der kurz abkippt, ganz enge Abstände zueinander hast, dass du viel miteinander spielst, steil glatt spielst, die Innenverteidiger rausziehst. Das Problem ist, das Problem, was ich, das ist nicht nur bei Augsburg an diesem Spieltag so, wir werden ja später nochmal über das ein oder andere Team reden, was diese Probleme hat. Wenn du dafür nicht die individuelle Qualität hast, das über einen längeren Zeitraum zu spielen, wirst du ganz häufig auf Gegner treffen, die dich dann komplett überrennen. Weil in dem Moment, wo du den Ball verlierst und du ganz viele Spieler auf engen Raum hast, die überspielt werden, fehlen dir auf einmal 6 Leute für die Absicherung. Wenn du dann noch ein Team hast, was dich doppelt überläuft über die Flügel und dann noch Ballfan-diagonal einläuft, wirst du es ganz, ganz schwer haben.
Also ein sehr, sehr deutliches Ergebnis und für Heidenheim der absolut perfekte Saisonstart und das allen Unkenrufen zum Trotz. Nach der Länderspielpause geht's dann gleich am Freitag weiter für Heidenheim in Dortmund. War da was? Ja, letzte Saison war da ein 2-2. Nach 0-2 Rückstand, das auch sehr gut ein Sieg hätte werden können. Ich glaube, da können wir uns auch schon drauf freuen auf diese Partie. Für Augsburg sieht die Lage ein bisschen anders aus. Am Sonntag um 15.30 Uhr wird im Heimspiel gegen den FC St. Pauli schon ein bisschen Druck drauf sein. Wir müssen es jetzt nicht überdramatisieren, aber wenn man diesen Saisonstart jetzt noch umbiegen will, dann wäre das ein guter Startpunkt gegen St. Pauli. Wir sind immer noch bei den Spielen, die 4 Treffer insgesamt gesehen haben und wir sprechen jetzt als nächstes über Eintracht Frankfurt gegen die TSG aus Hoffenheim, denn auch hier gab es 4 Treffer und zwischenzeitlich sah es auch so aus, als könnte das auch ein 4-0 werden, denn das muss man so deutlich sagen, die Offensive der Eintracht, man kann ihr an manchen Tagen ganz, ganz wunderbar zugucken. Und so war das unter anderem bei 2 Kontern, die in der 24. Minute und in der 33. Minute jeweils zu Treffern geführt haben. Einmal war es Omar Mamouche, der spielt eigentlich so ein Pick and Roll über sehr, sehr viel Distanz, bekommt dann den Ball und legt ihn auf Ekitike und der erzielt das 1-0. Und später war es dann Ekitike selbst, der durchsteckt auf Larsson, der tief gelaufen ist und das 2-0 erzielt. Aber man spielt ja gegen Hoffenheim und auch wenn ganz Hoffenheim brennt, da gab es ja wieder die interessantesten Transfergeschichten und so weiter, Aber eine Konstante ist es, ein Mann hat immer den Feuerwehrhelm auf und das ist André Kramaric. Er trifft auch in dieser Partie nach Vorlage von Losek zum 1:2. Nur 2 Minuten später, aber in der 56. Minute, kann Omar Marmoush erhöhen auf 3:1 und dann war das Spiel entschieden. Also es hätte nochmal spannend werden können, aber damit, Dennis, war dann Hoffenheim durch in dieser Partie. Was hat denn Eintracht Frankfurt so gut gemacht in diesem Spiel?
Verdammt gut gekontert. Sie sind, also das zugegeben gegen Hoffenheim konntest du echt gerne. Das ist verrückt, wie schlecht die Restverteidigung ist. Ich habe mir extra hier einen Screenshot eingebastelt in meinen Notizen, damit ich bloß das nicht vergesse. Das ist verrückt. Ich habe so, das ist hier eine Szene aus der 30. Da ist kein Sechser da. Da ist kein Sechser da. Du siehst keinen Sechser. Das ist unfassbar. Das siehst du in der Bundesliga heutzutage eigentlich nicht mehr so oft.
Könnte man ja auch sagen, also überspitzt formuliert, mit Prömel und Geiger stand ja auch nicht so wirklich ein nomineller Sechser auf dem Feld. Also sie standen zwar in der Sechserposition, aber sind es beides eigentlich Sechser?
Ja, Geiger, finde ich, kann man schon, also der ist jetzt halt nicht der Abräumer, also er ist jetzt nicht der deutsche Sechser.
Er ist keine Holding Six, sag's
doch. Genau, ich hab's versucht, ich hab alles versucht, aber ich bin nicht drum herum gekommen. Ja, genau. Das hat aber auch viel mit der Matrazzo-Anlage zu tun, wo es wirklich vogelwild und auf Chaos ausgerichtet ist im letzten Drittel. Und dann matcht das halt sehr schlecht einfach gegen Eintracht Frankfurt, die für mich, ich weiß, dass Topmöller gerne auch Ballbesitzelemente einpflegen will und auch dafür stehen will. Aber für mich ist Frankfurt immer dann am stärksten gewesen, auch in der letzten Saison schon, wenn sie einfach in ihrem Low bis Mid-Block stehen, sehr kompakt verteidigen, ihre individuellen Zweikämpfe gewinnen und dann halt diese Langstreckenläufer mit Ekitike, Marmoush, dann haben die halt so noch Ballträger wie Larsson, Skiri, die dann halt immer durchmarschieren mit dem Ball.
Das und jemand wie Theat, der eben aus der Balleroberung heraus diesen öffnenden Pass spielt vor dem 2:0.
Genau, das ist für mich Eintracht Frankfurt, wo sie dann immer am stärksten sind. Und da haben sie halt 2 Konter gesetzt, gnadenlos, perfekt. Das ist Wahnsinn, wie gut das ist. Wow. Das ist Wahnsinn. Und gleichzeitig macht mich halt Eintracht Frankfurt auch verrückt, weil du halt dann siehst, was sie können, wie gut sie individuell sind. Und dann haben sie halt immer noch ihre, also gut, das ist jetzt der zweite Spieltag, ich spreche jetzt wahrscheinlich mehr aus der letzten Saison heraus, ihre Spiele, wo du denkst, ich schlafe hier gleich ein, was passiert hier? Warum passiert hier nichts? Warum gibt's hier keine Aktion nach der anderen? Warum passiert nichts im letzten Drittel? Du kannst natürlich auch positiv auslegen, dass sie gut darin sind, auch mal den Ball zu halten, den Ball zu haben, auch ihre Zirkulationsphasen haben, die ja jetzt aber auch nicht ausdehnen, also es ist jetzt keine 70% Ballbesitzmannschaft, sondern halt auch dann sagen, okay, jetzt gehen wir auch mal den Ball ab und besinnen uns auf unsere Stärken und gucken dann, wenn wir den Ball gewinnen, dass wir da die vorne dann die 3 bis 4, 5 Verrückten einsetzen und dann machen die schon ihr Ding. Das ist schon, kann man auch so auslegen, eine gute Balance. Ja, aber ich persönlich wünsche mir halt immer so ein bisschen mehr noch Stabilität, weil man sieht es ja auch in der zweiten Halbzeit, da geben sie dann den Ball wieder komplett ab und laufen dann einfach auch mal 10, 15 Minuten nur hinterher. So, und das ist für die, das ist dann halt das, was ich so persönlich, aber es ist so ein persönliches Ding, wo ich mir dann denke, muss das sein?
Ja, gut. Anscheinend schon, weil ja. Freiwillig haben sie den Ball wahrscheinlich auch nicht abgegeben, aber sind sie denn geordnet wenigstens hinterhergelaufen, weil das war ja in der letzten Saison das, was die Fans zur Verzweiflung gebracht hat, du hattest den Ball nicht, du hast kaum Offensive gespielt und hast ja trotzdem immer wieder Gegentreffer gefangen, es gab ja sehr, sehr wenige deutliche Siege.
Ja, also sie haben nicht viel zugelassen, fast gar nichts, das Tor wiederum fällt sehr simpel und sehr plump, also sehr einfach. Hoffenheim hat ein bisschen umgestellt, auch wieder ein bisschen angepasst. Die haben dann halt den Sechserraum von Frankfurt im 5-2-3 und haben dann den Sechserraum überladen mit 3 in einer Linie, in einer horizontalen Linie. Und dann hat es Hoffenheim auch geschafft, Ball fern auf den diagonalen ins diagonale Halbfeld zu spielen und dadurch entsteht das Tor. Das war ganz okay, aber trotzdem in der Box entsteht es viel zu einfach. Christensen pennt da ein bisschen, Tuta deckt mit Koch zusammen einen Spieler und Christensen geht den Weg nicht mit. Das fällt plump, aber generell war es solide. Sie haben jetzt nicht viel zugelassen. Es war schon okay. Vielleicht sogar routiniert, kann man sagen. Wenn das Gegentor nicht da wäre, wie gesagt, was sehr einfach fällt. Es ist nur ein persönliches Ding, wo ich mir halt denke, du hast halt diese Fähigkeit und du zeigst es ja auch in der ersten Halbzeit, dass 57% den Ballbesitz und du hast, da entsteht jetzt auch nicht eine Chance nach der anderen aus dem Ballbesitz heraus. Aber sie haben den Ball, sie kontrollieren das Spiel und haben dann ihre Momente, wo sie sagen, okay, jetzt habt ihr den Ball, aber wenn ihr den Ball habt, dann wollen wir aber auch Feuer geben in der eigenen Hälfte. Kommt mal bitte einmal hier rein, dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Das ist dann halt aber auch in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr da. Dann ist es halt wirklich schon sehr passiv auf einmal. Und das ist halt das, was mir halt immer so, was dann auch immer so ein bisschen den Stecker aus dem Stadion zieht, habe ich immer so das Gefühl. So diese Energie im Stadion, die ist dann immer so ein bisschen, die geht dann immer so ein bisschen flöten. Und dann ist immer Frankfurt immer so vom Kopf so irgendwie, die führen zwar, aber irgendwie hast du halt immer so das Gefühl als Gegner, okay, hier geht vielleicht noch was, obwohl du selber gar nicht so doll im Spiel bist. Wie gesagt, Frankfurt hat nicht viel zugelassen. Aber das ist halt noch so ein Punkt, der mir so noch ein bisschen auf der Liste steht.
Ja, ich verstehe das schon. Ich meine, da hat aber Frankfurt halt auch eine schlechtere Position als beispielsweise Wolfsburg, weil halt im Positiven das Stadion halt wirklich sehr laut und mitreißend sein kann. Dementsprechend fällt es dir auch mehr auf, wenn das weg ist. Also das Hoch ist einfach so hoch, dass das Tief, also das Normalniveau quasi sich wie ein Tief anfühlen kann.
Ja.
Also ich verstehe alles, was du sagst. Gerade vor dem Hintergrund der letzten Saison verstehe ich auch Fans, auch die das kritisch sehen. Aber ich mache mir da viel weniger Sorgen, weil ich den Eindruck habe, also klar, es gibt immer noch Themen in der Defensive, die finde ich auch noch nicht so gut, wie mir auch manche Eintracht-Fans die verkaufen wollen, ehrlich gesagt. Das müssen mir manche Spieler erst noch jetzt länger zeigen. Aber grundsätzlich ist es einer der spannendsten Kader dieser Liga. Und wenn die da vorne am Kochen sind, no pun intended mit Robin Koch, denn der hat da meistens nichts mit zu tun. Leider, Aufbauspiel muss noch ein bisschen besser werden, finde ich. Aber dann ist es einfach super interessant. Und ich glaube auch, dass die Möglichkeit da lag, von dem Spiel habe ich Phasen komplett gesehen. Also meiner Meinung nach lag die Chance da, Hoffenheim komplett auseinanderzuspielen, weil diese Abwehrreihe mit Drexler, Stach und Akpo Buma, die haben manchmal simple Fehler gemacht. Stach ist kein Innenverteidiger und man hat fast den Eindruck gewiss, manchmal auch zeigen, ich bin kein Innenverteidiger, darf ich bitte wieder Sechser spielen? Da war mehr möglich, das hat Frankfurt jetzt liegen lassen, aber auch hier, ey, zweiter Spieltag, deswegen.
Ja, und es war ein total verdienter Sieg, das muss man festhalten.
Ja.
Und ich, eine Sache ganz kurz noch zur Eintracht, das habe ich bei Hoffenheim so ein bisschen vermisst, dass sie das nutzen für sich, weil ich finde, es gibt bei der Fünferkette, die die Eintracht spielt, die Chance, wenn du einmal aus dem ballnahen Halbfeld, also wenn du den Ball in der gegnerischen Hälfte hast, wenn du aus dem offensiven Halbfeld einfach ballnah diagonal einmal rausspielst, klatschen lässt und durchwechselst, hat Frankfurt häufiger mal Probleme, dass sie mit der Kette nicht auseinanderbrechen. Also du kommst dann häufig ballfern, wenn du einmal durchwechselst, in den Rücken von dem Flügelverteidiger.
Was heißt denn jetzt durchwechseln in dem Fall?
Dass du die Seite verlagerst. Also wenn du einfach einmal durch die Seite durchwechselst, ach so, okay, quasi. Mhm. Also verlagerst, dass du dann in den Rücken von dem Flügelverteidiger kommst und dann eins gegen eins stehst gegen den äußersten Halbverteidiger von der Kette. Und bei Hoffenheim, Dennis, du hast es ja gesagt, das ist immer super viel Chaos. Und wenn sie dann im letzten Drittel sind, dann ist es auch eher auf kleinen Räumen was auflösen. Und ich finde, da hat die Eintracht einen Step gemacht, weil sie das aushalten können und diese kleinen Räume, diese engen Situationen verteidigen können. Hoffenheim hat es aber auch unclever gemacht, dass sie dadurch, dass so viel Chaos ist, einfach die Restabsicherung aufgegeben haben und aber auch nie verlagert haben. Sie haben nie mal die Seite gewechselt oder zu selten, nie ist falsch, aber zu selten, um der Eintracht mal gefährlich zu werden. Und das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlicherweise, weil sie vor allen Dingen mit Prass, finde ich, einen Spieler haben, der dir sehr, sehr viel geben kann, wenn er da in dieser Position 1-gegen-1 offensiv ist, aber den haben sie viel zu selten reinbekommen. Und so ist dann am Ende, also ich genieße das noch, die 3-4 Spieltage, die ich von Kramaric habe, die bevor dann wieder abtaucht, bis die letzten 4 Spieltage dann. Aber so, es ist halt aktuell Kramaric und that's it.
Aber es ist immerhin unterhaltsam, Dennis. Also danke, du hast uns auch das Bild gerade nochmal gezeigt in unserem Chat, wo man den Sechser tatsächlich nicht finden kann. Wie findest du denn die Herangehensweise von Matarazzo, was Hoffenheim angeht? Weil das wild ist und dass die Innenverteidigersituation unglücklich ist. Jada, jada, jada. Sieht natürlich jeder. Und kommunikativ hat er sich ja auch quasi drauf eingelassen, jetzt quasi immer anzudeuten, dass er es auch Mist findet, aber ohne zu sagen, ich find's Mist. Aber er ist ja eigentlich schon relativ deutlich. Dennoch muss ich sagen, auch wenn man dann eben zum Beispiel die Aufstellung sieht, habe ich das Gefühl, ist das wirklich jetzt schon das Bestmögliche, was da ist?
Sie haben doch gefühlt jetzt irgendwie 5 Stürmer gekauft oder so. Also, und davon hat keiner gespielt. Also das war kein Mittelstürmer auf dem Platz von Beginn an. Sie spielen mit Bültern und Losek. Ja, kann man jetzt auch wieder hinterfragen. dein Spiel, also wir reden immer noch von einem Fußballspiel, das muss nicht alles perfekt sein, das kann es auch nicht. So, wenn du fein damit bist und sagst, ja, ich stehe dazu, dass es chaotisch ist, weil ich es auch provozieren will, weil ich daran glaube, weil ich halt auch daraus meinen Nutzen ziehe, und das tun sie ja. Sie haben letzte Saison ein Torverhältnis von, korrigier mich Max, 66 zu 66?
Ja, so ungefähr, ja. Mhm.
Also Gladbach hat nur ein Gegentor mehr bekommen, ist 14. geworden, so, und hat auch nicht wenig Tore geschossen. Also sie sind mit einem fast identischen Torverhältnis zu Gladbach, haben irgendwie 9 Punkte mehr geholt und sind jetzt im Europacup. Also das geht schon, wenn du dein Game-Management halt auch vernünftig irgendwie hinkriegst zum Schluss hin, wenn du mal führst. Aber es ist mir einfach too much von allem. So, es ist halt einfach nie Ruhe drin. Es ist einfach nie mal eine Ruhephase drin, dass du mal denkst, so, jetzt mal ein bisschen durchpusten, jetzt ist ja auch mal Ruhe. So, die pressen ja auch eigentlich relativ wild. Gegen Frankfurt war es jetzt, ging es noch so. Also, es war jetzt nicht total verrückt, aber auch wieder sehr, sehr, sehr stark auf einer Manndeckung ausgerichtet. Und wie gesagt, konteranfällig. Das ist das, was Matarazzo immer das Genick bricht in so einem Spiel. Die sind so unfassbar konteranfällig. Es ist so fast schon, ich würde schon gerne sagen, fast so einfach gegen Frankfurt zu gegen Hoffenheim zu kontern, dass es verrückt ist. Dann kommen halt noch diese personellen Dinge hinzu. Stach, zentraler Innenverteidiger, das ist dein nominell defensivster Spieler auf dem Platz. Und das ist ein Stach, der eigentlich ein Box-to-Box-Achter ist. Und Max, du hast es auch gesagt, der hat's halt auch gezeigt, dass er das eigentlich ist. So, das interessiert ihn vom Naturell auch nicht so oft. Schwierig. Also ich bin gespannt. Ich sehe nicht, wie Hoffenheim oder Matarazzo in Kombination dieser Mannschaft eine stabile Defensive pflegen will. Muss sie auch nicht. Aber du kannst dich halt auch nicht immer darauf verlassen, dass du immer ein Tor mehr schießt als der Gegner. Mhm. Mal schauen. Ich bin da skeptisch ein bisschen.
Ich frage mich halt, wo das Tor mehr herkommen soll, weil sie haben, also ich finde, Berisha, da bin ich gespannt drauf, wie das nach der langen Verletzung funktioniert, wie lange er braucht, um reinzukommen. Also es ist ja wirklich, das ist ja kein Witz bei André Kramaric, dass der ganz lange dann einfach non-existent ist während einer Saison. Also dass der einfach, der scored immer vernünftig. Das ist auch ein Unterschiedsspieler, aber es gibt immer genug Phasen während einer Saison, wo es dann nicht läuft bei ihm. Dann hast du halt Bülter, der so ein ganz krasser Intensitätsfußballer einfach ist, aber auch kein Goalgetter. Und bei Haris Tabakovic, also korrigiert mich gerne, also man muss erstmal gucken, ob das funktioniert in der ersten Liga, weil der auch klare Limits schon in der zweiten Liga hatte. Und ich frage mich aktuell, wo das herkommen soll, weil du hast zum Beispiel auch nicht die, also Prass musst du mal gucken, ob es funktioniert, aber Kaderabek auf der anderen Seite ist auch niemand, der dir offensiv diesen ultra krassen Output gibt, die ganze Zeit. Und also deswegen, ich bin sau gespannt, weil du hast dann mit Stach, ihr habt ja schon gesagt, auch einen Innenverteidiger, der keiner ist, der aber auch immer rausverteidigen will, ne? Also die kriegen ihre Kette dann gar nicht mehr geschlossen. Also dieser Kader ist total verrückt zusammengestellt. Da hat Rogon sein Bestes gegeben, da ordentlich was durcheinander zu würfeln. Und ich weiß nicht, also ich sehe, Dennis, ich bin da bei dir, ich sehe das auch nicht, dass das funktioniert. Und habe auch Zweifel an der Offensive, ehrlicherweise.
Wir werden es genau beobachten. Nach der Länderspielpause geht's weiter im Heimspiel gegen Leverkusen für Hoffenheim, und Eintracht Frankfurt wiederum wird am selben Tag um 15.30 Uhr am Samstag in Wolfsburg antreten. Das sind die nächsten beiden Gegner dieser beiden Teams. Und damit kommen wir zu den Teams, die 2 Tore erzielt haben, beziehungsweise zu den Spielen, in denen 2 Tore gefallen sind. Und wir beginnen da in Bochum beim Spiel der VfLs zwischen dem VfL Bochum gegen die VfL Borussia Mönchengladbach. Und da, Dennis, durftest du ein 2:0 sehen für die Borussia, es gab ein Abseitstor, was noch aberkannt wurde, aber dann relativ kurz aufeinander fielen die Tore in der zweiten Hälfte. 67. Minute, Tim Kleindienst schießt das perfekte Stürmertor, er kommt dem Ball so zugeflankt, dass er aufs leere Tor aus einem Meter Entfernung, glaube ich, er muss nur noch gucken, köpft ihn halt nicht drüber, dann ist er drin. Er hat auch danach gesagt, also davon träumt man als Stürmer, nicht drüber nachdenken, einfach das Tor erzielen, hat er auch gemacht, nach Vorlage von Franck Honorat. Und in der 78. Minute ist es dann genau umgedreht, Tim Kleindienst legt Honorat das 2:0 auf und die Borussia gewinnt eben dieses Spiel. Wie souverän war denn der Auftritt von Gladbach?
Souverän, also nicht sehr souverän, sondern souverän gut, solide souverän, so souverän, wie es für Gladbachs Verhältnisse mit der Defensive sein kann, die nominell die größte Schwachstelle ist. Ich muss sagen, ich war nach dem Spiel sehr happy. Wir haben letztes Jahr in Bochum haben wir auch schon gewonnen. Das muss nichts heißen, aber die Art und Weise hat sich komplett geändert. Wir haben damals in Bochum auch relativ früh, ich glaube der 5. Spieltag war es, rein übers Konterspiel sind wir gekommen und haben über Blasso Player und geguckt, Honorar und lang über Jordan, der macht den Ball fest und dann schicken wir irgendwie Honorar und es klappt irgendwie ein Tor. Sind wir darüber gekommen und jetzt haben wir es wirklich geschafft, nach der letzten Horrorsaison, das war wirklich eine Horrorsaison, Wahnsinn, wo wir Fußball zum Abgewöhnen gespielt haben, jetzt dahin gekommen sind, im Wissen, dass es in Anführungszeichen nur Bochum war, versteht das bitte richtig, 60 bis 70 Minuten komplett dominiert haben am Ball. Vor allem in der ersten Halbzeit. Wir hatten diese ersten 15, vielleicht 20 Minuten in der ersten Halbzeit, wo Bochum natürlich volle Kapelle, Stadion brennt, Herbert Grönemeyer läuft vorher, alles klar, gute Nacht. So, dann kann es schon mal sein, dass du ein bisschen ein paar Probleme kriegst hinten, dass der eine lange Ball zu oft irgendwo hinkommt, das Duell verlierst. Aber dann, irgendwann hast du gemerkt, dass wir halt in unser Positionsspiel gekommen sind, dass wir die Räume gehabt hatten. Wir hatten Überzahl im Sechserraum. Bochum hat Raute gespielt im Mittelfeld, 4-Raute-2. Wir hatten eine Doppel-6 dagegen. Auf einmal haben wir den Philipp Sander in Ruhe gefunden, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Dann haben wir auf einmal den Stöger gefunden. Wenn du Stöger und Stöger findest, dann läuft es eigentlich immer gut. Stöger hat immer eine Idee. Und wenn du Stöger dann auch mal nicht hast, dann hast du immer noch Lasso Player, der hat auch noch eine Idee. Und all diese Kicker sind jetzt auf einmal da, um Fußball zu spielen. Und da muss ich, jetzt will ich nicht zu tief ins große Ganze gehen, aber trotzdem das Trainerteam nochmal loben, weil das war ein Riesenschritt von einer Kontermannschaft, wo du gesagt hast, okay, was wollen wir eigentlich spielen? Am Ende wusste keiner mehr, was will Gladbach so richtig, hin zu jetzt einem soliden Positionsspiel mit individuellen Superkickern, die schon eine gute Idee haben in vorderster Reihe. Von daher bin ich sehr happy und war einfach sehr glücklich damit, dass wir 60 Minuten komplett dominiert haben in Bochum.
Und auf Bochumer Seite, was hat da gefehlt? Also klar, nominell Unterzahl im Zentrum, wenn Gladbach alles reinschiebt. Gleichzeitig ist es aber dann ja auch schwierig. Also wenn du dich für diese Systematik entscheidest, die ja dann ja wahrscheinlich gegen den Ball 4-4-2 war, vermutlich.
Bochum hat gegen den Ball Raute gespielt.
Ach, gegen den Ball auch Raute?
Genau, gegen den Ball Raute und hat uns damit versucht zu pressen, wie in einem 4-2-Aufbau.
Ach so, ja, okay.
Und dann
deswegen halt habt ihr genau. Sander gefunden und dann ging es.
Genau.
Ja, okay, verstehe
genau.
Ich. Und dann dann hast du ja noch das Problem, dass Gladbach ja seine Stärke, also klar, sie kommt jetzt auch von Stöger aus der Mitte, aber das, was Gladbach auch schon letzte Saison konnte, war ja vor allem Flügelspiel, vor allem natürlich über Honorar, aber Player ist da jetzt ja auch nicht komplett auf den Kopf gefallen. Also, ja, dann verstehe ich, warum Bochum hier Probleme hatte, ehrlich gesagt.
Genau, und ja, genau. Und jetzt perfekte Überleitung von dir, ungewollt wahrscheinlich, Max, mit dem Flügelspiel von Gladbach. Das war dann natürlich dann in der zweiten Halbzeit ein Thema, weil Bochum umgestellt hat auf ein 4-3-3 zur Halbzeit, weil sie halt die Sechser zustellen wollten. Sie haben dann die beiden Achter genommen und haben sie auf die Sechser zugeschoben und sind dann vorne mit 3 angelaufen und wir hatten dann halt über die Außenverteidiger dann den Raum. Und dann sind wir halt über die Flügel gekommen. Auch da muss man sagen, das darf man nicht verkennen, auch da waren die ersten 10, 15 Minuten sehr wild, vielleicht sogar ein Stück wilder in der ersten Halbzeit, nur hast du das Gefühl gehabt, okay, jetzt kommt Gladbach nicht mehr in ihr Spiel rein, aber dann tatsächlich der erste ruhige Moment, die erste ruhige Ballbesitzphase und schon spielen wir sie komplett auseinander und dann kommt das Tor und dann kippt's komplett. So, das hätte natürlich auch in eine andere Richtung gehen können, aber wir haben halt nun mal diesen Moment gefunden und das haben wir dann super ausgespielt bei Bochum, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten. Boah, sie hatten halt in den letzten Jahren halt oft mit Letsch auch diesen Ansatz komplett radikal drauf, 1 gegen 1, und wenn sie den Ball haben, Riemann, dann alle in die gegnerische Hälfte und da dann den Ball so lange wie es geht halten. Und wenn wir den Ball haben, dann so schnell wie möglich Kevin Stöger finden. Das hat mir eben bei Mainz das Thema. Es hat gereicht, dass du 3 Jahre oder jetzt 2 Jahre in der Bundesliga geblieben bist und dann in der dritten Saison spielst. Diese Spieler sind jetzt aber nicht da, noch nicht mal im Tor. Du siehst, der Torwart ist nicht mehr drin im Aufbauspiel. Das müssen jetzt die Innenverteidiger machen. Es ist alles nicht so hoch. Die Höhe wird nicht so schnell gewonnen und so weiter. Die individuelle Qualität, da muss man, also ein Fragezeichen, die kann man noch nicht am zweiten Spieltag bewerten, was ein De Witt kann, was ein Sissoko kann, das wird man sehen. Aber rein vom Gefühl her, was so die Eindrücke auch aus der Vorbereitung sind, da habe ich auch ein paar Bochum-Spiele gesehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine bessere Mannschaft ist. Darum auch da als Gladbach-Fan muss man wiederum aus anderen Perspektive vorsichtig sein, dass man natürlich auch nicht zu viele Schlüsse daraus zieht.
Ja.
Aber wer richtig gut war bei Bochum, muss ich sagen, der hat mir sehr gut gefallen, war Aliou Baldé. Also der hat zumindest nochmal ein Element mit reingebracht, das es sonst in dem Spiel nicht gab, dieses ultraquirlige 1 gegen 1. Ich finde, der hat die auch in einer vernünftigen Anzahl gewonnen. Die 1 gegen 1 Duelle, zu Gladbach noch eine Sache ganz kurz. Ich finde, dass ihr trotzdem in den Phasen, wo es dann mal ein bisschen wilder auch wurde, leidensfähiger geworden seid. Also es gibt einfach Spieler, die dann letzte Saison aufgehört haben, sich in diesen Phasen zu wehren. Also bestes Beispiel ist, glaube ich, Julian Weigel, ne, der, wo du dann immer gesagt hast, ja, wann kommt denn da mal was, auch gegen den Ball, dass er dann unsichtbar wurde. Und in diesen Phasen, das ist dann vielleicht auch ein guter Rückschluss einfach gewesen aus der letzten Saison, dass das eben nicht funktioniert hat, dass du da jetzt auf jeden Fall einen Zahn zugelegt hast und einfach das fand ich echt beeindruckend, dass du Ballbesitz auch mal in der gegnerischen Hälfte halten kannst, also in Phasen. Und ich glaube, das ist so der allergrößte Step, dass du da nicht einknickst, sondern mal Ballbesitzpassagen unter Druck hast. Klar, du hast auch Spieler mit dazu bekommen, aber ich finde sowohl die Druckresistenz als auch die dazugehörige Absicherung ist deutlich besser geworden.
Ja, also das ist, also du hast ja, also es hilft dir ja auch, wenn du die Anzahl an Defensivaktionen verringern kannst. Das hilft Gladbach schon mal. Wenn du keine, also Julian Nagelsmann hat über die DFB-11 im November gesagt, das werden keine Defensivmonster mehr. So, ich wage es zu behaupten, dass wir es in dieser Saison auch nicht mehr werden. Das waren wir auch in der letzten Saison nicht. Und dann hilft es halt auch, wenn du sagst, okay, jetzt reduzieren wir halt auch mal die Defensivphasen, indem wir halt auch mal den Ball haben und den Ball halten. Seoane ist natürlich ein sehr vertikal geprägter Trainer, ein sehr offensiv ausgerichteter Trainer, also da kann man auch in Leverkusen sehen, 85 zu 50 Tore und damit Dritter geworden. Also total wild, es geht schnell nach vorne, es ist auch strukturiert teilweise, wie sie nach vorne kommen, über ein Positionsspiel, aber sehr schnell, also keine Geduld, schnell nach vorne. So, das ist, das kann man ja ergänzen zu einem Positionsspiel, wo man halt auch mal eine Ruhephase einstreut, ergänzend hinzufügen, wie siehe das erste Tor, da geht's auch schnell nach vorne, vertikal, über Station, letzter Pass, Durchstecker, Flanke auf den zweiten Ball, Tor. So, das ist dann auch schon ein interessanter Mix. Und du hast halt einfach auch trotzdem die Spieler, die es können. Also Koitakura und Nicolas Wedi sind nicht die schlechtesten Spieleröffner. In Kombination mit Philipp Sander, der in Kiel eine super Rolle gespielt hat im Aufbau. Julian Weigel kennen wir alle. Lasso Plea und Stöger. Im Zentrum hast du einfach sehr starke, druckresistente, pressingresistente Spieler.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Außenverteidiger, habe ich zumindest letzte Saison gar nicht gesehen bei Gladbach. Ich bin ja schon immer froh, wenn sich Joe Skelly mal diagonal anbietet. Also wenn der ins Zentrum reingeht und so between the door, sagt Erik ten Hag immer, also dass du einfach in den Zwischenraum reingehst, um das Spiel progressiv zu gestalten. Das gleiche gilt für Luca Netz. Ich finde, Skelly macht das ein bisschen besser, aber auch das hilft ja, dass nicht jeder Ball, und das hat mich beim ersten Spiel, habe ich dir geschrieben, gegen Leverkusen, wenn sie das noch einmal öfter gemacht hätten, nicht immer IV, AV und dann zugepresst werden, sondern dass du dich im Zwischenraum anbietest, fand ich, war es jetzt deutlich besser wieder gewesen.
Und eine Frage hätte ich dazu noch, wenn wir eh schon bei dem Thema sind. Täuscht der Eindruck, Dennis, dass auch Jonas Omlin das jetzt viel offensiver seine Torhüterposition interpretiert? Also der steht ja wahnsinnig weit vor seinem Kasten gegen Bochum. Wie gesagt, da habe ich jetzt auch nur Phasen sehen können. Aber ich habe den Eindruck, dass das auch nochmal so ein zusätzliches Puzzlesteinchen sein könnte, was eben so gewisse Probleme im Aufbau dann lösen kann.
Ja, wir haben ihn versucht, versuchen das jetzt in dieser Saison öfter auch in den Vorbereitungsspielen ihn einzubinden und mit dem Torwart ein 3-2 zu bilden, also mit den Innenverteidigern. Mhm. Man muss aber dazu sagen, dass Omlin dahingehend ein total schwaches Spiel gemacht hat. Also der hatte in den ersten 10 Minuten das hat auch dazu beigetragen, dass es sehr wild wurde, zwei komplett katastrophale Pässe drin. Da wird man sehen, inwiefern er uns da helfen kann, also inwiefern das ein Problem vielleicht auch wird, wie man das löst, dass man ihm da vielleicht noch mehr Verantwortung gibt. Das wird man sehen, wie sich das einpendelt. Aber ja, das ist strukturell das ein Thema. Aber ob das jetzt wirklich dann auch bleibt, das wird man sehen. Das wird Omlin entscheiden, wie er sich da verbessert.
Gut, wir werden es uns ansehen. René Adler hat mir mal gesagt, in Bezug auf Lukas Radetzky, als der damals von Eintracht Frankfurt zu Leverkusen gewechselt ist, meinte er, ach, alles, was quasi Qualität mit Ball am Fuß angeht bei Torhütern, das kann man sehr gut trainieren. Da hat man noch Lernpotenzial in der Regel bei Torhütern. Bei anderen Dingen ist es dann ein bisschen anders. Also für Gladbach jetzt ein gelungener Start in diese ersten zwei Spieltage. In Summe, es geht jetzt dann weiter, hochinteressant, Samstag, 14. September gegen den VfB Stuttgart zu Hause. Das wird natürlich ein spannendes Spiel, das Auftaktprogramm von Gladbach haben wir ja auch schon in der Saisonvorschau thematisiert. Für Bochum geht es ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr weiter, dann eben in zwei Wochen, und zwar beim SC Freiburg. Das sind die nächsten beiden Gegner dieser beiden Teams. Und bevor wir weitermachen mit den restlichen Spielen, möchte ich mich an dieser Stelle noch bedanken, nämlich bei einigen Supporterinnen und Supporter, denn ihr wisst es ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch da draußen und das haben unter anderem getan Q-Pilot, Simon W., Viola, Felix H., Richard, Christine und Robert für die Oldstadt. Also herzlichen Dank für euren Support. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann, geht auf ganz viele Zahlungsmöglichkeiten und finanziert hier eben alles. Also ich kann vom Rasenfunk leben, unsere Gäste bekommen ein kleines Honorar. Ganz herzlichen Dank für euren Support und ich glaube, so unabhängiger Fußballjournalismus ist vielleicht nicht das Schlechteste für den Blick auf den deutschen Fußball. rasenfunk.de/Supporters Club, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und eine Ankündigung muss ich noch machen. Es ist mir leider nicht gelungen, für den ersten Spieltag der Bundesliga der Frauen einen Gast zu finden. Sehr wahrscheinlich wird es da jetzt keine Sendung geben können, weil ich es aus logistischen Gründen nicht so schaffe wie jetzt hier in diesem Setup, dass ich einfach vom Spieltag weniger gesehen habe als sonst. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ich habe dann doch ein bisschen Überstunden habe ich dann doch gemacht. Man kann ja auch irgendwie nicht anders. Zweiter Spieltag. Ich will doch sehen, wie die alle spielen. Ich muss doch sehen, wie es so grob gelaufen ist, weil ja auch so viel neu ist. Und da haben wir jetzt das perfekte Spiel als Beispiel. Bayern gegen Freiburg. Es wäre jetzt nicht so gewesen, dass ich hier neben Abendessen machen und so weiter und so fort und was man so macht an einem Sonntagabend im Urlaub, dass ich unbedingt dieses Spiel gesehen hätte. Aber dann blicke ich auf die Aufstellung und denke mir so, okay. Okay, ich bin gespannt, ich möchte sehen, wie er spielt und dann sehe ich die ersten Minuten in einem sehr wackeligen Livestream und denke mir so, okay, das muss ich jetzt einfach gucken, denn Benny, das war relativ, na wild ist jetzt zu viel, aber mutig, da hat Vincent Kompany Entscheidungen getroffen, ich denke, so kann man es formulieren und dann ist es wertneutral. Erklär uns doch mal, was hat er gemacht und wie hat es funktioniert?
Was hat er gemacht? Das hat mich zumindest heute ein Stückchen mehr an das erinnert, was er bei Burnley in der Championship vorhatte. Also es ist ja es ist ganz klar Position to Play. Das ist ein immer auffüllendes, rotierendes System, das er bei Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte war es ein 2-3-5 mit immer wieder auffüllenden Positionen und Positionsrotationen. Wenn Freiburg in der ersten Aufbauphase Gegnerdruck drauf gehabt hat, dann war es eher ein 3-2-5 ist richtig. Und auch da, also es sieht dann halt wild aus, weil Bayern halt einfach vor allen Dingen im Zentrum in den Positionen rotiert ist ohne Ende. Und ich finde, dass Kompany clevere Entscheidungen dahingehend getroffen hat mit Rafael Guerreiro, dass er ihn reinbringt, der, finde ich, prädestiniert ist für die Rolle und meiner Meinung nach auch ein gutes Spiel gemacht hat. Kimmich war, also Defensivphasen waren ja in der ersten Halbzeit quasi non-existent, weil, korrigiert mich, 80% Ballbesitz, knapp an die 80% Ballbesitz, ja. Also enorm viel. Und ein sehr, sehr gut strukturiertes Gegenpressing übrigens auch, muss man bei Bayern sagen. Also das ist wahnsinnig gut, da lag ja auch der Fokus in der Vorbereitung drauf. Aber Kimmich eben dann als einrückender Außenverteidiger, also auf dem Blatt Papier, war er eigentlich Rechtsverteidiger. Ich glaube, es gab exakt einmal die Szene, gefühlt in der ersten Halbzeit, wo er auch Außenverteidiger war. Und das hat dafür gesorgt, dass Bayern absolute Dominanz und Spielkontrolle hatte und Freiburg halt einen riesen Aufwand fahren musste, überhaupt die Zonen zu verteidigen. Also das war, ist glaube ich so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn du gegen Bayern spielst, dass du nicht nur immer versuchst, die Zonen zu verteidigen, sondern dann auch irgendwann mal ins aktive Verteidigen des Balles und vor allen Dingen auch an den Mann kommst. Und das hat Freiburg nicht so gut hinbekommen, Bayern aber ehrlicherweise auch manchmal nicht so gut hinbekommen, im letzten Drittel das Tempo dann zu verschärfen, also aus der Positionsrotation in einen Dynamikwechsel zu kommen. Und so ist es dann halt viel Dominanz, viel Rotation, viel useless Ballbesitz auch, also unnützer Ballbesitz. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und einen Handelfmeter gab es auch noch.
Ich weiß gerade gar nicht, Dennis, konntest du das Spiel auch sehen? Ja, okay.
Ja, dann genau.
Dann hätte ich mal gerne deine Meinung dazu, weil es stimmt natürlich, was Benni sagt. Ich meine, ich habe euch ja noch die Frage dann gestellt, hä, ist jetzt Gnabry Rechtsverteidiger, wie machen sie es? Weil ich auch, ich habe hier kein gutes Internet, deswegen war mein Stream von DAZN, der war einfach sehr häufig verpixelt und da musste ich so ein bisschen raten, wer das jetzt gerade ist. Aber das, was es ja quasi so, also Benni hat jetzt das so locker wegmoderiert, ja, hat er bei Burnley auch schon gemacht, das ist halt einfach dieses 2-3-5 und die rotieren dann durch. Aber was das ja bedeutet hat, war, dass Joshua Kimmich im Aufbau als Sechser gespielt hat und Upamecano einfach ein bisschen breiter stand und sie aber Kimmich dann auch zentral geblieben ist. Das heißt, im Umschaltmoment gab es eigentlich auf der Seite, und es ist zwar mit Griffo und Günther die langsamere Seite von Freiburg, aber auch die sehr gefährliche Offensivseite, da hätte es rein theoretisch wahnsinnig viel Platz gegeben. Also ich fand diesen Ansatz deswegen nämlich schon riskant. Und wenn ich mir angucke, auf der anderen Seite, wie viele Torchancen sind bei rumgekommen, Benni, du hast es schon angedeutet, nicht so wahnsinnig viele, wenn man ehrlich ist. Und es braucht einen Handelfmeter, der vielleicht irgendwie ein Handelfmeter ist, aber meine Güte, nervt das einfach, dass man den Ball einfach nur irgendwie aus kürzester Entfernung an die Hand bekommt und wenn der halt über Schulterhöhe ist, dann wird es jetzt immer gepfiffen. Also wie denkst du über dieses Aufbauspiel, über diese Rotation von Bayern, über dieses Risiko, was Kompany da auch gegangen ist?
Also ich war, um ehrlich zu sein, war ich überrascht davon. Also Benni hat ja diese Elemente schon bei Burnley beschrieben, ja, logischerweise auf einer anderen Qualität, darum ist es wahrscheinlich nicht so oft vorgekommen wie jetzt. Ich war schon überrascht davon. Ich habe schon eher mit einem sehr klassischen Positionsspiel erwartet, weil ich fand auch nicht, dass es so klar zu erkennen war, hier, das ist jetzt ein 2-3 oder das ist jetzt ein 3-2, sondern es war sehr. Also die zwei Innenverteidiger waren da und dann fiel mal Pavlovic auf die Halblinke, mal war der zentral, dann kam, also Kimmich war immer da irgendwo, dann fiel mal Musiala auf einmal in die Halblinke in den Dreieraufbau, also genau das, was Benni beschrieben hat, fand ich gut, weil Freiburg natürlich, und das war wahrscheinlich eine Lehre aus dem Spiel gegen Stuttgart, eine sehr starke Manndeckung im Zentrum spielt, also wirklich Manndeckung mit, wenn der auf Klo geht, gehe ich hinterher, so dieses Kreisliga-Ding, das war, dass du halt die.
Kreisliga wäre schön, das ist auch in der Bundesliga gefühlt.
Ja, genau.
bei 5 Spielen mindestens.
Ja. Genau, dass du die halt ins Laufen bewegst, dass du halt vielleicht sogar eine Übernahme provozierst, dass du irgendwo da mal den Moment findest. Und Olise war eigentlich immer derjenige, der immer standhaft geblieben ist in seiner Position in dieser Zehnerraum, in dieser Linie. Ich gebe recht, das war jetzt nicht so, also es war gut im Aufbau, weil man hatte 80% Ballbesitz, also teilweise 80, ich glaube am Ende waren es 74 oder 75 zur ersten Halbzeit, zur Halbzeitpause. Aber das Problem war, dass man nie so richtig in diese Dynamik gekommen ist, dass man Spieler überspielt hat. Und ich fand auch, dass die Flügelspieler zu tororientiert agiert haben. Also es war halt immer so dieses Gnabry und Tell laufen direkt diagonal ein hinter die Kette, um irgendwie direkt mit dem finalen Pass eine Tormöglichkeit zu bekommen. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Ruhe gewünscht, weil es dann einfach auch dann nicht so klar war, die Situation für so einen Ball zu spielen, weil der ist ja auch riskanter, weil du spielst ihn ja innen am Außenverteidiger vorbei und nicht außenrum. Dafür ist es natürlich gefährlicher, wenn er ankommt. Aber das war noch alles so ein bisschen so, so lala. Aber dafür, ich fand aber dafür das Aufbauspiel echt gut. Das hat auch gegriffen. Jetzt müssen auch so ein bisschen die Dinge passen in den Druck. Du hast gemerkt, sie haben ein bisschen das Leverkusen-Syndrom versucht zu spielen, so mit, ich spiele in den Druck, lass ihn sofort klatschen und alles auf engen Raum und dann spiele ich weiter. Das wirkt noch so ein bisschen fremd, fand ich. Da waren auch noch ein paar Unsauberkeiten drin in dem ersten Pass, der in den Druck gespielt wird. Aber ich sehe da eigentlich, hab da eigentlich keine Bedenken, dass das besser wird und dass das mit dem Rhythmus auch da viele Nationalspiele, die bei der EM sind und so weiter. Die Kompany hat es auch selber gesagt, ich trainiere erst seit 3 Wochen mit denen. Das ist ein Thema, so, das wird kommen und ich habe da keine Bedenken, dass diese Spieler, die da sind im Zentrum, dass die das nicht lösen können.
Plus, ich glaube, es ist halt einfach in dem Moment, wo du noch nicht so viel Zeit hattest, etwas zu trainieren und auch mit einer gefestigten Truppe zu spielen, dass es clever ist zu sagen, es gibt eben, also du hast ja recht damit, dass es halt dadurch, dass es so extrem fluide war, dass es wenig Momente gab, wo du mal klar erkennen konntest, 2-3-5, 3-2-5. Ich glaube, dass die grundsätzliche Idee ist, dass du eine Formation hast, in der die Spieler frei entscheiden können, wo sie sich bewegen und dass es deswegen ganz, ganz wenig zu dieser Statik kommt. Aber dass es schon die Idee ist, dass du bei Gegnerdruck 3 hast, auf jeden Fall in der Aufbaulinie und dann halt irgendwann nur noch 2, wenn der Gegner tiefer verteidigt und die Spieler, um ein Gefühl dafür zu bekommen, das frei entscheiden können, wann sie sich wohin bewegen. Hauptsache, die Zonen sind besetzt. Und Max, du hast ja gerade beschrieben, dass der Raum von Kimmich so ein bisschen verwahrlost war, der Rechtsverteidigerraum gegen den Ball. Ich glaube, das ist so ein Risk-and-Reward-Ding. Also die stehen halt auch extrem hoch und wollen extrem hoch den Ball gewinnen. Und ich glaube, dass es für Kompany ist es eher die Chance, aus einer sehr, sehr hohen Positionierung gegen den Ball einen Torabschluss oder eine gefährliche Möglichkeit zu kreieren, als die Angst, etwas in der Restabsicherung zu verlieren. Und ich glaube persönlich, dass das Bayern mit Sicherheit, das war gegen Wolfsburg auch schon so, in ein, zwei Situationen mal um die Ohren fliegen wird. Aber wenn sich das besser einspielt, und Dennis, du hast es ja gerade gesagt, eine 3 Wochen nur zusammen, dafür war es schon wirklich gut, wenn es das noch besser einspielt, dann werden sie viele, viele Torchancen durch eben dieses hohe Pressing auch generieren. Und eine Sache noch, Dennis, weil du ja auch gesagt hast, dieses in den Druck reinspielen ist fremd. Und ich finde, sie verpassen ganz häufig den Moment, aus dem Druck wieder rauszuspielen. Also die versuchen es dann einfach vertikal komplett im Druck durchzuspielen. Also das sind dann eine Passkette aus 3, 4 Pässen im Druck. Du hast einen diagonalen Einläufer und entweder es wird dann vertikal auch zu Ende gespielt oder es kommt dann irgendwann, wenn es dann gefühlt schon fast zu spät ist, der Ball hinter die Kette, wo es dann ein bisschen einfacher ist, den zu verteidigen. Und wenn sie den Moment noch hinbekommen, schneller aus dem Druck zu verlagern, wird das, glaube ich, krass über diese ganzen Pärchen, die sie da haben und der ganzen Qualität.
Und dennoch, es gibt natürlich Chancen für Bayern, wenn auch nicht so wahnsinnig viele. Und so ein bisschen war es so altes Revival. Wenn Musiala eine Idee hat, wird es gefährlich. Ein bisschen hat man aber auch gesehen, Mikel Olise, wenn der eine Idee hatte, wurde es auch gefährlich. Und der in der zentralen Rolle, das war schon auch ein interessanter Move auf jeden Fall. Aber dann braucht es eben diesen Handstrafstoß nach VAR-Eingriff. Und in der zweiten Hälfte, Dennis, ist aber ganz viel von dem weg, was Bayern hat. Und im Grunde haben sie, ich glaube, erster Schuss der zweiten Hälfte, 71. Minute oder sowas, und der war auch noch harmlos. Was hat Freiburg da verändert, dass Bayern da so gar nicht mehr in eine Ballzirkulation reingekommen ist?
Das wäre genau meine Frage gewesen, weil ich habe die zweite Halbzeit nur sporadisch sehen können und habe dann irgendwann die Statistiken geguckt und habe dann auch hier einen Screenshot zur 67. 51-49% Ballbesitz und 0,00 Expected Goals in der zweiten Halbzeit und habe mich genau dieselbe Frage gefragt. Darum, vielleicht gebe ich die an Benni direkt weiter, weil mich die auch sehr interessiert, was da passiert ist.
Ich habe folgendes Gefühl bei Bayern, dass ist einer der Steps, den die Mannschaft mit Kompany noch gehen muss. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese Positionswechsel, und das macht sie auch so stark in dem Spiel, dass die in einem enorm hohen Tempo passieren, diese Positionswechsel. Und dass es deswegen auch so schwierig ist, für Freiburg Zugriff zu bekommen. Und das war gegen Wolfsburg schon so. Und das ist auch jetzt gegen Freiburg wieder so, dass diese Dynamik in den Positionswechseln ein bisschen verloren gegangen ist. Also dann wird es irgendwann eine komplett, also es bleibt weiter dominant, aber komplett unnütz einfach. Also du kriegst den Gegner nicht mehr aus der Position gezogen, du hast vor allen Dingen zwischen den Ketten nicht mehr so viele Räume, die du bespielen kannst. Und sie haben dann vom Gefühl her auch ganz, ganz häufig nicht mehr in den Druck reingespielt, sondern dann ging es dann diagonal raus, um von da was zu eröffnen. Und da muss Freiburg dann ja quasi die Ketten nur noch durchschieben. Und dann plänkelt so ein Spiel halt gefühlt nur noch vor sich hin, weil der Ball vom Außenverteidiger oder vom Breitengeber, dann in dem Fall Außenverteidiger, gab es nicht. Der geht dann wieder zurück zum Innenverteidiger, über den Sechser, wird durchgewechselt und. Und deswegen braucht Bayerns Spiel aktuell noch einen Thomas Müller, der reinkommt. Also der diese ganze Dynamik einfach nochmal wieder hochzieht, weil die verlieren sie aktuell. Und ich habe zumindest auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, die Innenverteidiger haben ja einen ganz, ganz hohen, also die sollen ja eine ganz wichtige Rolle einnehmen, dass sie immer in diese Halbräume quasi eröffnen. Also auch mal mit so High-Risk-Bällen durch die Ketten durcheröffnen. Aber Kim, der hat eine unfassbare Qualität, aber der wirkt dermaßen verunsichert. Also das ist total krass und das führt dann ja auch dazu, dass das Spiel nicht so läuft und vor allem auch in der zweiten Halbzeit nicht so läuft, wie Bayern sich das vorstellt.
Und so kommt dann eben Thomas Müller, stellt damit den neuen Rekord auf, sein 710. Pflichtspiel für den FC Bayern, hat damit Sepp Maier überholt und erzieht ja dann auch noch das 2:0, wo auch wieder so ein kleines Thomas Müller-Element mit dabei war. Serge Gnabry wird freigespielt über so eine diagonale Verlagerung, hat wahnsinnig viel Platz auf dem Flügel und Thomas Müller will schon an den ersten Pfosten laufen, sieht dann allerdings, dass jemand anders diesen Laufweg macht und deswegen den Innenverteidiger mitzieht und sofort, wirklich sofort lässt er sich fallen und steht dann so blank, dass er den Ball eben dann mit einer Ball annehmen kann, mit dem zweiten Kontakt vorbeilegen kann an Eggestein, der musste sich in die Innenverteidigung nämlich fallen lassen, um da aufzufüllen. Und dann macht er da ein sehr schönes Tor, das war das 2:0. Ich will aber verhindern, dass Freiburg jetzt hier untergeht. Kann Benny, und das war aber schwer zu sehen, glaube ich, am TV, kann nicht die Problematik für Bayern auch gewesen sein, dass Freiburg in der zweiten Hälfte viel höher verteidigt hat und sie haben nicht nur noch einen weiteren Spieler neben der Sechs nach vorne gezogen, sondern die letzte Linie stand ja auch so hoch, weil mir ist aufgefallen, dass die Bayern in der zweiten Hälfte viel häufiger in Drucksituationen den langen Ball gespielt haben, der kam nur in der Regel nie an, weil er relativ blind gespielt war und da konnte man dann immer sehen, oh, die Innenverteidiger, die standen ja mehr oder weniger an der Mittellinie, gab es ja auch dieses Serge Gnabry abseits. Also was ist denn zum SC Freiburg zu sagen, was hat der verändert und hätte es der SC nicht vielleicht sogar auch verdient gehabt, dafür irgendwie belohnt zu werden?
Das ist ein relativ guter Punkt, auch zu meinem Punkt mit den Innenverteidigern, weil ich glaube, genau in den Momenten, wo der SC eben die Ketten ein bisschen höher schiebt und das muss, also finde ich auch total positiv und zeigt mir auch, dass Julian Schuster ein sehr, sehr cleverer Coach ist. Also die Idee, die sie von Anfang an hatten, war nicht verkehrt und so wie sie es dann in der zweiten Halbzeit verändert haben, umso besser. Also, dass du dann ein höheres Risiko gehst, weil du eben auch weißt, dass Bayerns Innenverteidiger nicht die druckresistentesten sind, zumindest Kim. Plus, alles beschrieben, was die Bayern dann nicht mehr gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Aber ja, der SC gehört dann natürlich auch in der Rechnung mit dazu. Die ist dann auf jeden Fall deutlich mutiger und mit dem Unterschied, dass sie es nicht nur ihre Zonen verteidigt haben, sondern dann auch mal deutlich aggressiver an den Mann, also Bayern auch mal gestört haben in der Eröffnung. Und das ist, also wie gesagt, das ist auch ein Learning bei Bayern. Glaube ich insgesamt, dass du in der ersten Aufbaulinie noch deutlich druckresistenter werden musst. Und für den SC, glaube ich, der winkt mit dem Zaunfall, dass das gut funktioniert. Es hat gegen den VfB super gut funktioniert, hoch anzulaufen und auch gegen Bayern kann das tendenziell sehr, sehr gut funktionieren.
Ja, ich muss sagen, also mir hat der SC nach dem, was ich erkennen konnte, diesem Spiel gut gefallen. Ich meine, Lukas Kübler anscheinend hat er jetzt immer irgendwie so große goldene Momente in den Spielen, aber auch Patrick Osterhage neben Eggestein im Zentrum, finde ich, natürlich gab es da auch Probleme, gerade in der ersten Hälfte, müssen wir nicht drüber reden. Also gucken wir uns an, wo da Musiala und Olise manchmal ihre Aktionen gestartet haben, dann war das oft in seinem Bereich auch, aber insgesamt hat mir das schon gut gefallen. Ich fand, dass Doan gegen den Ball gut gespielt hat, auch Adamu hatte einige Situationen, wo er alleine quasi den Angriff unterbunden hat und eben dieses Draufbleiben in der zweiten Hälfte, das hat mir sehr gut gefallen, dass da auch Freiburg sich gar nicht hat irritieren lassen, dass man ja auch nicht wahnsinnig viele Chancen hatte, obwohl man so viel Aufwand und so viel Risiko gegangen ist, sondern sie haben es immer weiter gemacht und werden halt einmal dafür bestraft, aber so arg viel mehr Chancen hatten die Bayern gar nicht in der zweiten Hälfte, also fand ich mutmachend aus SC-Sicht.
Ich glaube, dass, ich weiß gar nicht bei welchem, doch bei Leipzig hast du es gesagt, Dennis, dass die alle Spielphasen ganz gut beherrschen und ich glaube, dass Julian Schuster auch ein Trainer ist, der zumindest Freiburg dahin bringen möchte, dass sie im Laufe der Saison alle Spielphasen gut beherrschen. Also das war jetzt qua der Gegner natürlich ein bisschen schwierig, sich viel mit dem Ball zu zeigen. Ich glaube aber, dass Schuster auf jeden Fall ein Trainer ist, der da gewillt ist, was anzupassen. Und es ist, finde ich, sehr lobenswert, dass er, also dass Freiburg in dem Spiel nicht auseinanderbricht, weil es gibt genug Mannschaften, die bei der Spielanlage, die Bayern hat in dem Spiel, komplett auseinanderfallen. Also die mit ihren Ketten komplett auseinandergerissen werden, die immer wieder hinter ihren Außenverteidigern erwischt werden und. Aber da scheint die Idee von Julian Schuster und so, wie er beim Team ankommt, auch mit seiner Idee von Fußball, das scheint schon gut zu funktionieren. Dass die Truppe leidensfähig ist, ist erstmal immer ein positives Signal, finde ich.
Und so geht es jetzt dann in die Länderspielpause für den SC mit 3 Punkten. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen den VfL Bochum am Samstag in 2 Wochen und an dem wird auch der FC Bayern antreten und zwar bei Holstein Kiel. Die DFB-Pokalerinnerung, die gönnen wir uns dann in 2 Wochen, aber wir könnten doch an dieser Stelle dann mal auf das Spiel von Holstein, auf das erste Heimspiel der Geschichte des Vereins blicken. In der letzten Woche haben wir noch einen Schwerpunkt aufgenommen mit Marco Nehmer, da erfahrt ihr viel zur Geschichte von Holstein Kiel, auch zum ganzen Umfeld, war eine sehr schöne, umfassende Folge, möchte ich euch gerne nochmal ans Ohr legen. Und jetzt ging es eben dann gegen den VfL Wolfsburg ins erste Heimspiel. Und vielleicht muss man da sagen, ja, herzlich willkommen in der ersten Liga. Das, was euch passiert ist, das kann hier nämlich einfach passieren. Und das war einmal ein Freistoß von Maximilian Arnold in der 27. Minute. Der geht direkt rein, wird noch abgefälscht, deswegen war er kaum zu halten. Und nur 3 Minuten später, in der 30. Minute, wieder Freistoß Maximilian Arnold und Sebastian Bornau macht das 2:0. Ja, und im Grunde war's das. Hinten raus sieht Fiete Arp noch die gelb-rote Karte in der 96. Minute. Aber Dennis, ein lockerer 2:0-Sieg für den VfL und ein, tja, wie schwer verdaulicher für Holstein Kiel, habe ich mich gefragt. Es gab vereinzelte Chancen, derer nicht viele. Ich weiß nicht, wie würdest du die Leistung von Holstein beschreiben? Ach, entschuldige, meine Güte, ey, wirklich, ich hatte wirklich nicht viele Spiele, die ich mir merken musste. Also, Benni, dann mach du mal, übernimm du mal. Wie gut war die Leistung von Holstein Kiel?
Wie gut war die Leistung von Holstein Kiel? Sie bezahlen in den ersten beiden Spielen und auch wieder in diesem Spiel extrem viel Lehrgeld, weil ich muss zu Kiel auf jeden Fall sagen, dass mir ihre Spielanlage mit dem Ball sehr, 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 sehr gut gefällt. Also da sind viele gute Ideen mit dabei. Was ich mag, ist, dass sie die spielen ja so einen 3-2-2-3. Und dass sich die Sechser immer beinahe bewegen, beinahe rauskippen. Vor allen Dingen Holtby macht das immer sehr gut und sie überladen dann die Seiten sehr krass und versuchen dann miteinander zu spielen. Dann kippt der Stürmer beinahe mit raus und so brechen sie dann doch relativ häufig über die Flügelverteidiger und in den Rücken der Wolfsburger Außenverteidiger durch. Was dir halt aber nicht passieren darf, ist, dass du gegen den VfL Wolfsburg, die ja zumindest mit dem Ball ehrlicherweise unter Hasenhüttl weiter so ein bisschen ein zahnloser Tiger bleiben. Gegen den Ball sind sie zwar gut, aber du darfst halt gegen den VfL Wolfsburg und Maxi Arnold eine Sache nicht machen, und das ist viele Standardsituationen herschenken. Und das ist ja, also ganz ehrlich, das ist aktuell mit das Einzige, was neben Intensität, was der VfL Wolfsburg kann. Und es ist total bitter in dem Spiel für Kiel, dass sie das nicht bestrafen. Und es ist total bitter, dass sie zum zweiten Mal in Folge jetzt so viel Lehrgeld bezahlen, weil sie die bessere Spielanlage haben als der Gegner. Ich glaube aber, das ist das harte Los eines Aufsteigers, was mit Tom Rothe sowieso einen der wichtigsten Spieler verloren hat und mit Sander eben auch. Und ja, bin trotzdem, also ich hoffe inständig, dass Kiel trotzdem weiter an dem Weg festhält, den sie, also dass sie jetzt nicht anfangen, irgendwie nur noch hinten zu mauern und zu bunkern, weil wir gerade schon über Risk and Reward gesprochen. Ich glaube, dass für Kiel mit der Spielanlage trotzdem noch ein bisschen was geht in der Bundesliga-Saison, und bei Wolfsburg bin ich mir ehrlicherweise noch nicht ganz so sicher, wo die Reise hingehen soll.
Ja, Wolfsburg bleibt einfach Wolfsburg. Aber lass mal kurz noch bei Holstein bleiben. Das finde ich ist so ein typisches Spiel, wo man sich die Frage stellt, was wäre gewesen, wenn? Weil es gab ja diese Chancen und vor allem gerade in der zweiten Hälfte, ich meine im Grunde zweimal allein vor Grabara, wenn ich es mir gerade richtig gemerkt habe.
Der übrigens ein sehr guter Neuzugang ist für Wolfsburg, muss man auch sagen. Ist wahnsinnig gut.
Aber lohnt es sich da jetzt dann schon eine Diskussion anzufangen, ob Machino der Abschlussspieler ist oder ob... Ich meine, ich will eigentlich solche Diskussionen nicht führen, aber andererseits, man kann ja von Holstein gar nicht erwarten, dass sie sich, auch wenn es ein Heimspiel ist und so weiter und so fort, aber du kannst ja eigentlich nicht erwarten, dass du dir 5, 6 Großchancen herausspielst. Das wird halt einfach in sehr wenigen Spielen passieren. Dementsprechend wichtig wird es sein, die Chancen, die man hat, zu machen. Und ich hätte so gern gesehen, was passiert wäre bei einem 1:2 in diesem Spiel.
100 pro. Ich hätte es noch geiler gefunden, wenn es 1-0 gestanden hätte für Kiel, weil ich glaube dann, weil ich würde wirklich gerne mal sehen, was Hasenhüttels Mannschaft macht, wenn sie in der Situation ist, ein bisschen mehr den Ball zu haben, weil die kommen ja wirklich fast, also kann man positiv auslegen, dass Ralf Hasenhüttel es geschafft hat, diese Mannschaft mal ein bisschen anzuzünden, aber ansonsten kommt er ja relativ wenig und bei Kiel ist es halt so. Ich glaube, dem würde das gut tun, wenn da einfach mal ein Ding reingeht, also wenn das einfach mal funktioniert und wenn Knoten mal platzt, weil es war ja auch in der letzten Saison so, dass sie, Pichler ist ja jetzt nicht der personifizierte Abschlussstürmer, genau das gleiche gilt ja für Machino, sondern da haben sie ja ganz, ganz viel einfach über die Gruppe quasi in der letzten Kette ausgelöst, also dass sie die Last auf vielen Schultern verteilt haben und das funktioniert ja aktuell auch noch nicht, aber es ist für mich eher eine Frage der Zeit, bis das bei Kiel funktioniert, weil ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, dass sie bezüglich ihrer Spielanlage und wie Marcel Rapp über Fußball denkt, schon in einem Großteil der Spiele in die Situation kommen, dass sie sich Großchancen kreieren. Also ich glaube nicht, dass da der große Einbruch kommt. Das ist nur für mich eher die Frage, wann sie anfangen, sie zu nutzen und wann sie die Last auf mehrere Schultern mal endlich verteilen können und die Bälle, es ist ja wirklich so, dass die Bälle ins Tor gehen.
Ja, können sie ja gegen Bayern anfangen. Da hätten, glaube ich, ganz, ganz viele Leute
nichts. Das könnte eins der Spiele werden, wo es vielleicht weniger als 6 Torchancen werden.
Na, wer weiß das schon. Also man erkennt schon immer die Spielanlage von Holstein und das ist nicht bei allen Teams in der Liga so zu sehen. Und mit Wolfsburg haben wir ja eigentlich fast schon so ein bisschen den Gegenentwurf, weil da eben, also die können definitiv nicht alle Spielphasen gerade schon gut. Du hast es ja auch schon angesprochen. Auf der anderen Seite verstehe ich es aber eigentlich gar nicht, warum das so ist, weil wenn ich mir das angucke, 4-2-3-1, du hast mit Fischer und Baku und mit Tomasz und Kaminski rein theoretisch doppelt besetzte Flügel, du hast mit Wimmer jemanden, okay, gut, darüber kann man diskutieren, ist der Zielspieler jetzt eigentlich nicht, aber jemand, der Tempo reinbringt, der hinter die Kette gehen kann, mit Maier jemanden, der die Pässe dahin spielen kann und mit Arnold und Swanberg eine Doppel-6, die sich nichts scheißt, wenn sie auch mal irgendwie angepresst wird. Zur Not ballern die das Ding einfach weg. Das ist nicht schön, aber es ist der VfL Wolfsburg. Also auf der Theorieseite, auf der Papierseite, müsste man doch völlig soliden Fußball mit dem VfL spielen lassen können. Jetzt habe ich von dem Spiel aber wirklich wenig gesehen, weil das habe ich, glaube ich, zwei Zusammenfassungen, glaube ich, habe ich gesehen und die waren sich sehr ähnlich im Zusammenschnitt der Highlights. Habe ich was übersehen, was Spielerisches? Oder kannst du erklären, warum das irgendwie so wenig ist?
Ich finde, dass Ralf Hasenhüttel sehr darauf bedacht ist, Linien zu überspielen. Also, dass es ganz, ganz wenig Ballbesitz halten. Und das war bei Southampton, das war eigentlich bei jeder seiner Stationen so, dass es einfach sehr, sehr schnell, sehr, sehr vertikal gehen soll. Ich habe da so ein, ich weiß gar nicht, das müsste noch in der ersten Halbzeit sein. Da gibt es eine Szene, wo er sich unfassbar aufregt unten, dass Grabara, also die haben immer versucht, beim Torabstoß Thiago Tomasz zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger zu stellen, weil er da meistens ohne Gegnerdruck war, weil die Kette von Kiel nicht so breit auseinander verteidigen wollte, die Außenverteidiger hoch angelaufen sind. Und Grabara hat 3 oder 4 Mal den Ball irgendwo ins Niemandsland geschossen, beim Torabstoß direkt. Und es ist von Ralf Hasenhüttel gewollt, dass die sofort aus der ersten Linie den Ball eigentlich in die letzte Linie spielen. Also es würde mich wirklich nicht wundern, wenn Wolfsburg in allen Datenbanken den höchsten Packing-Wert hat. Also das heißt Linien, wie viele Gegenspieler überspielt wurden mit einem Pass. Weil das fordert ein und das führt halt dazu, dass das Spiel entweder super wild wird oder sie ganz, ganz häufig kompakt verteidigen müssen, weil sie den Ballbesitz nicht halten können. Und ich muss dazu sagen, Hasenhüttel hat ein paar Sachen, finde ich, ganz gut gemacht. Also sie verteidigen ja so einen Mix aus Vierer- und Fünferkette, das mit Fischer und Baku vor allen Dingen, die das immer wieder gut auffüllen können jeweils, auch mit Kaminski, der eher Wingback ist als klarer Außenverteidiger. Das finde ich schon spannend, also dass sie in so einem 5-3-2 auch mal verteidigen können, je nachdem, wo Maier auch anläuft und sich bewegt, dass sie darüber auch gut in eine Mannorientierung reinschieben. Aber ich glaube einfach, dass, lange Rede, kurzer Sinn, Ralf Hasenhüttel ist kein Ballbesitztrainer. Und Ralf Hasenhüttel wird, glaube ich, nie einer werden.
Na, großartig. Ich meine, ich wusste ja eigentlich schon, aber das jetzt nochmal so kompakt zusammengefasst zu hören. Nun ja, es geht weiter für Wolfsburg nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und Holstein Kiel wird dann eben, wie gerade schon besprochen, dann den FC Bayern zu Hause empfangen. Und wir haben nicht nur zu Holstein Kiel einen Schwerpunkt gemacht, sondern auch schon erschienen ist ein Fokus auf den FC St. Pauli und das ist das nächste Spiel, das wir uns angucken wollen. Da ist nur ein Tor gefallen zwischen Union und St. Pauli an der alten Försterei. Es ist am Ende Benedikt Hollerbach, der in der 34. Minute den goldenen Treffer erzielen kann an einem bewegten Tag für alle Union-Fans. Robin Gosens hat sich wenige Stunden vor Anpfiff des Spiels verabschiedet in Richtung Florenz. Aber am Ende geht ja alles gut aus, denn man gewinnt dieses Spiel mit 1:0. Und wenn wir jetzt mal den direkten Vergleich aufmachen, Dennis, zwischen St. Pauli und Kiel. Du hast jetzt gehört, was Benny gerade zu Kiel gesagt hat. Wie würdest du denn sagen, steht dann St. Pauli aktuell da nach zwei Spielen in der ersten Liga?
Sie haben mich überrascht, weil ich jetzt von St. Pauli nicht viel gesehen habe und dann nach dem Hützler-Abgang gedacht habe, jetzt wird das wahrscheinlich auch wieder eine komplett andere Mannschaft, so eine Pressing-Mannschaft. Sie haben mich aber dahingehend überrascht, dass sie auch einige gruppentaktische Elemente mit Ball hatten. So, das heißt, ich würde sie wahrscheinlich irgendwo auf dem gleichen Niveau einordnen. Wahrscheinlich ist Kiel die etwas spielstärkere Mannschaft, technisch stärker, in diesen kleinen Räumen noch ein bisschen stärker. Pauli ist aber in den weiträumig stärker. Und muss sagen, ich war ziemlich überrascht davon, ja, weil ich hatte auch den ersten Spieltag nicht gesehen von Pauli. Ich muss sagen, dass ich ziemlich überrascht war, dass sie da sie spielen Dreieraufbau, sie haben dann meistens ein Sechser, manchmal auch zwei Sechser, so 3-2, 3-1, je nachdem, haben ihre Dreiecke, haben ihre Rauten, haben ihre gegenläufigen Bewegungen, also die Halbstürmer im 3-2-5, also diese, die im Halbraum stehen. Die kleben nicht in der letzten Linie, sondern die kommen entgegen, ziehen Räume frei, der Sechser geht auf Ballseite mit, zieht einen Raum frei, dann kann man vom Außenverteidiger diagonal reinspielen und so weiter und so fort. Das hat mich schon überrascht. Problem, und auch da ist der Kontext Union Berlin natürlich, aber auch, dass sie halt auch nicht ins letzte Drittel kommen. Also am Ende steht nach 90 Minuten ein Expected Goals Wert von 0,5, so. Also da kannst du natürlich noch so tolle Elemente haben im Aufbauspiel und ach, guck mal hier, toll, wie sie es freiziehen und hier weiß jeder, was er machen muss im Ablauf. Ja, am Ende auch wieder hier 2 Euro ins Phrasenschwein, am Ende muss vor die Kiste kommen, irgendwie. Wie gesagt, Union Berlin auch sehr destruktiv und auch sehr schwer für so eine Mannschaft wie St. Pauli, wo ich sagen würde, die Offensivqualität ist niedriger als die Defensivqualität von Union. Ist natürlich dann schwer, weil es dann auch sehr kompakt ist und sie lassen sich halt nie rausziehen, so. Das ist halt so das, was Heidenheim macht, auch bleibt bei dir, das ist halt auch wieder Svensson. Aber ich war trotzdem positiv überrascht und würde sie, um deine Frage abschließend zu beantworten, auf einem Niveau mit Kiel einordnen, im Gesamtkontext.
Mhm. Ich finde, das Spannende bei der Partie ist eigentlich, dass das, was Alexander Blessin sich ausgedacht hat und wie es am Ende umgesetzt wurde, das perfekte Beispiel dafür ist, dass taktische Ideen vor allen Dingen mit dem Ball auch abhängig von individueller Qualität sind. Also, dass das eine das andere so krass bedingt, weil für mich war es eigentlich fast von der Herangehensweise, von der Idee her, eine Blaupause, wie du Union Berlin bespielst und wie auch eine Blaupause dafür, wie wichtig Analyse im Fußball ist, weil der genau wusste, wie Union ihn anlaufen möchte oder eben auch nicht anlaufen möchte, je nachdem, und wie er dieses Nicht-Anlaufen trotzdem bespielen möchte. Also der wusste, dass Union Berlin mit einer Fünferkette hinten immer plus eins haben will. Also dass sie wahrscheinlich vorne beim Anlaufen in Unterzahl sein werden, haben ja die Kette, die Halbverteidiger standen ja ultra breit bei Pauli. Und sie haben es dann durch ein eher langsames Aufbautempo immer wieder geschafft, das Pressing so zu triggern, dass meistens war es ja Hollerbach, korrigier mich, der aus seiner Position rauspressen musste. Und dadurch ging ja immer der Passweg zentral auf. Und dann ist es ja eben so, dass Union, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, die stehen dann auch ein bisschen kompakter in ihren Zonen, aber die konntest du dadurch relativ easy auseinanderspielen. Und Union darf in diesem Spiel überhaupt nur mitspielen und die dürfen auch nur gewinnen, weil Pauli zu wenig individuelle Qualität hat, um diese kurzen Abstände, also es ist ja erst dieser hohe Risikoball, dieser Long-Range-Pass, diagonal flach in den beinahen Halbraum um dann über Eggestein meistens steil Klatsch zu spielen, Innenverteidiger rauszuziehen. Und es gibt Teams, die kompakt verteidigen und sich darauf nicht einlassen, also die diese kurze Unterzahl über die 6 in Kauf nehmen, dann aber hinten trotzdem den tiefen Ball absichern. Und Union, bei Svensson hatte ich das Gefühl, die sind da immer drauf angesprungen. Also sobald der Ball diagonal flach ins Zentrum gespielt wurde, sind die immer raus verteidigt. Und der einzige Grund, warum es nicht funktioniert hat für Pauli, war wirklich, dass die es einfach nicht hinbekommen haben, den zweiten Ball entweder festzumachen oder klatschen zu lassen. Und Union, da bin ich ganz ehrlich, das ist nur der zweite Spieltag, und ich war ja schon positiv überrascht davon, dass Bo Svensson nach dem ersten Spieltag mal mehr als 2 offensive Spieler aufgestellt hat. Aber trotz alledem mache ich mir, was die Spielanlage angeht, da echt Sorgen bei denen, weil die können mit dem Ball, und du siehst auch am zweiten Spieltag schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht, die können mit dem Ball gar nichts. Also das war wirklich, das war nix. Also da, das einzige Element war, Jordan kommt mal kurz und Hollerbach läuft dahinter diagonal ein. Und das aber auch in einem absoluten Schneckentempo. Und ansonsten haben die mal ab und an aus einer Viererkette heraus aufgebaut mit null Idee, wie sie übers Zentrum eröffnen wollen. Jeder Ball lang nach vorne gekloppt, aber nicht mehr wie bei Urs Fischer nach vorne gekloppt mit kleinen Abständen, sondern die Ketten sind auseinandergebrochen und die gewinnen jetzt zwar 1-0, aber die Spielanlage von Union ist bodenlos.
Das ist harter Tobak. Dennis, würdest du auch so hart urteilen über Union?
Also ich sag mal so, ich würde jetzt Benni nicht widersprechen wollen. Also nochmal. Ballbesitz, Moment, also wir dürfen jetzt nicht vergessen, also Ballbesitz ist nicht die heilige Kuh. Nochmal, nicht jeder Fußballverein muss Ballbesitzfußball Tiki-Taka spielen. Das ist nicht das Problem.
Hatten sie auch nicht. Ich meine, die hatten ja nur 40% Ballbesitz.
Ja, genau. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt jede Mannschaft hier auseinandernehmen, die nicht hier Tiki-Taka spielen will. Aber dass sie das Spiel gewinnen, ist wirklich Glück. Ich will nicht sagen, dass sie Glück haben, dass sie das Spiel nicht verloren haben, das nicht, weil es ist ja auch hinten nichts passiert, aber sie haben Glück, dass sie das Spiel gewonnen haben. Und wenn du dann die individuelle Qualität siehst, die Union Berlin dann doch hat, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Mannschaft ist, die 9. werden muss, aber die darf jetzt eigentlich auch nicht 15. werden, so, aber sie spielen wie ein 15., die von Anfang an versucht, irgendwie drin zu bleiben, und das ist dann schon. Und ich erwarte halt einfach von Bo Svensson auch, dass er ein bisschen den nächsten Schritt geht. Nochmal, also er wird kein Pressing-Trainer, wird jetzt ein Guardiola, und kein Guardiola wird jetzt ein Pressing-Trainer. Aber du musst halt, es war wirklich nur der lange Ball. Ich habe mir erst 70 Minuten reingezogen in Mui Live und habe wirklich gesucht, wo ist die andere Idee? Wie wollen wir jetzt anders ins letzte Drittel kommen, außer dass Jordan fällt, in den Zehnerraum kommt und Hollerbach aus dem rechten Halbraum im Bogen hinter ihm einläuft und der lange Ball entweder direkt auf Hollerbach kommt oder über Jordan, der den festmacht, ablegt und dann über die Flügel und wie schlagen eine Flanke und gucken mal. So, aber selbst das hat ja auch nicht so oft geklappt. Also man ist ja jetzt auch nicht ständig damit ins letzte Drittel gekommen. Man hatte 2 Torschocks in der ersten Halbzeit. Kritikpunkt da an Pauli, ne? Das hatte ja Benni auch schon gesagt. Die Passrange ist sehr lang. Wenn der Ball dann unsauber kam, hat irgendwie meistens Kedira einen Fuß zwischenbekommen und dann hatte man 2 Konterszenen, die aber beide verpufft sind. Und das war's. Am Ende gibt's halt einen Torschuss, der geht rein und ist abgefälscht und Union gewinnt 1-0. Nochmal, ne? Nicht falsch verstehen. Keiner muss hier Tiki-Taka spielen, aber das ist halt am Ende schon, also ich werde mir Union Berlin nicht oft reinziehen, außer ich bin hier im Rasenfunk.
Das Krasse ist ja, und damit hast du 100% recht, der Erfolg einer Mannschaft definiert sich ja nicht über mehr Ballbesitz, sondern es geht ja immer darum, selbst wenn Union in diesem Spiel nur 25% Ballbesitz hat, was machst du in dieser Ballbesitzphase und was machst du in diesen kurzen Sequenzen? Und da passiert einfach gar nichts. Und ich finde vor allen Dingen, Vertessen und auch Hollerbach, der ja auch einen guten Tiefgang hat. Ich finde auch Jordan, ich weiß nicht, ob du mich da als Gladbach-Fan unterstützen würdest, aber den kannst du schon ins Kombinationsspiel irgendwie mit einbeziehen. Du hast mit Rothe, finde ich, einen Außenverteidiger, den brauchst du mit der Spielanlage gar nicht holen, weil der komplett useless ist einfach. Gut, jetzt haben sie rechts, aufgrund der Verletzungsproblematik musste Haberer dann spielen. Mhm. Aber ich finde, dass diese Mannschaft auch von den Aufbauspielern her, ich mag Danilo Döki total gerne, Diogo Leyt finde ich richtig stark, auch eigentlich in der Eröffnung. Und das wird gar nicht genutzt. Und für mich ist auch das große Problem, ich weiß nicht, warum Union dann nichts gemacht hat. Die brauchen unbedingt einen druckresistenten Sechser. Unbedingt. Also das ist, du kannst ja eigentlich auch, also wenn ich Danilo Dürki oder Diogo Leit wäre, dann würde ich mir auch zweimal überlegen, ob ich im Druck den Ball auf entweder Rani Khedira oder Lucas Tossar spielen würde. Weil die Chance, dass dir das Ding um die Ohren fliegt, relativ hoch ist. Das Problem ist aber auch, dass sie keine Idee haben, wie sie diagonal flach in die Halbräume kommen, weil die Abstände ja so riesig sind.
Ja, weil sie keine Zehner haben. Sie haben halt nur Stürmer vorne drin. Also ja. Die drei sind Stürmer und sie haben dann zwei Sechser und dazwischen ist halt nichts. Und darum müssen sie halt immer irgendwie lang spielen.
Habt ihr denn das Spiel gegen Mainz gesehen von Union? Also am ersten Spieltag?
Also ich hab's mit einem halben Auge verfolgt und ich muss sagen, es war das schlechteste Spiel vom Spieltag. Also für mich. Also
ja, aber fandst du nicht? Also ich, ganz viel von der Kritik, die muss auf jeden Fall so stehen bleiben, weil über den Sechser wird da gar nichts eröffnet und sehr, sehr viel lang. Aber ich habe den Eindruck, dass Union so ein Team ist, die können, wenn sie müssen. Und in dem Spiel mussten sie halt, glaube ich, nicht, weil sie eben dieses 1-0 erzielt haben und weil St. Pauli trotz alles Ballbesitzes und so weiter es nicht geschafft hat, sich wesentlich viele Chancen herauszuspielen. Und gegen Mainz ist mir aufgefallen, das hätten sie eigentlich verlieren müssen, das Spiel, so ehrlich muss man auch sein, denn defensiv standen sie da nicht gut. Aber als Benesch da auf dem Feld stand, finde ich, haben die schon auch mal flach in diesen Raum reingespielt, sowohl vom Außenverteidiger als auch manchmal sogar direkt aus der Aufbaukette in diesem Bereich. Das Tor fällt dann über den Flügel, das ist dann, da hat dann Sano auch einen kleinen Fehler gemacht. Aber könnte das nicht vielleicht auch der Fall sein, dass wir hier halt einen sehr pragmatischen Trainer haben, der das halt so lange spielen lässt, wie es funktioniert, und es hat halt gegen St. Pauli über die gesamte Spielzeit funktioniert?
Ja, sie haben aber auch vor dem Gegentor nichts gemacht, also selbst bei 0-0, also ich kann verstehen, dass wo du herkommst, dass man sagt, ja, ob sie jetzt gegen Pauli 0-0 spielen oder 1-0 gewinnen, ist, glaube ich, am zweiten Spieltag erstmal irrelevant. Hauptsache, du verlierst das Spiel nicht gegen Pauli und dass du nicht diesen ultra krassen Druck hast, das hohe Risiko zu gehen. Es ging mir jetzt prinzipiell auch mehr um Elemente, die auch im Verlaufe der Saison erfolgsversprechend werden könnten. Weil ich bin bei dir, wenn Benesch auf dem Platz ist. Ich habe mir sagen lassen, der hat eine saugute Vorbereitung gespielt. Also soll der beste Spieler mit bei Union gewesen sein. Dass er nicht spielt, wundert mich auch so ein bisschen. Aber es gibt, und das war ja Bo Svensson bei Mainz, dass ganz, ganz viel auch über die Flügelverteidiger ging, die immer in den Rücken der Abwehrdiagonal eingelaufen sind. Aber auch das passiert ja gar nicht. Also nochmal, Pauli hatte auch einen echt guten Matchplan. Ich habe Dennis während des Spiels schon geschrieben, ich sage, Alter, ich habe Pauli gar nicht gesehen am ersten Spieltag. Blessin ist ja echt ein guter Trainer. Also das ist von einer Idee, wie du das knacken möchtest, ist das eigentlich fast ideal. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, aber ich bin ganz ehrlich, in meinen Notizen habe ich fast nichts zu Union, also weil das war halt nichts und das bereitet mir Sorge für die laufende Saison.
Ja, also ne, ein Einwand vielleicht noch, ich neige auch mal sehr stark dazu, alles, was auf dem Platz zu sehen ist, mit dem Trainer in Verbindung zu setzen, macht auch Sinn, weil am besten spielen sie das, was der Trainer will oder was er vorgibt, zusammen mit der Mannschaft herausgearbeitet. Man kann jetzt natürlich auch sagen, rechts der Flügelspieler war Haberer, normalerweise ein Typ 6er, 8, also eher 8er, der ist jetzt nicht bekannt dafür für seine Läufe, so, und links hast du halt Rothe, den einzigen Spielstark, und wenn mal irgendwie was ging über eine individuelle Aktion, dann war es eh schon links, das heißt, Rothe hatte ja schon den Ball und konnte schon gar nicht mehr irgendwie irgendeinen Lauf machen. Und sie hat halt, wie gesagt, auch keinen Zehner auf dem Platz. Also sie hat ja nur Stürmer. Die Flügelspieler halt, ne, die irgendwie eine Rolle haben, und halt die drei Stürmer, die dann, zwei davon laufen dann ständig tief. Und der Stürmer Jones halt dann irgendwo in der Mitte und versucht einen langen Ball festzumachen. Also sie haben halt auch nicht diese, und das ist das, was ich meinte, mit dem Trainer. Also am Ende musst du halt auch die Spieler haben, die das auch irgendwie spielen können. Und wenn du bei Bochum den Stöger hast und bei Union Berlin den Bennis, dann kannst du vielleicht diese ein, zwei oder anderthalb Abläufe haben. Aber machen wir uns nichts vor. Bo Svensson war jetzt auch bei Mainz keiner, der gesagt hat, hier, jetzt machen wir mal zack und hier öffnen wir flach und guck mal da.
Da hat der Kevin Stöger nicht funktioniert.
Weißt du, was mich gewundert hat während des Spiels? Wofür ich Bo Svensson bei Mainz immer krass gefeiert habe, ist, dass die haben ja immer eine 5-3-Absicherung gespielt. Immer. Also die sind immer aus dem 5-3-2, 5-4-1 immer ins mannorientierte Pressing gegangen. Aber dann auch geschlossen als Mannschaft, mit guten Abständen, dass sie voll drauf gepresst sind. Ich hatte bei dem Spiel gegen Pauli jetzt das Gefühl, dass die nicht so geschlossen verteidigen können. Weil nochmal, wenn Paul, wenn da ein anderer Gegner steht, wenn da vorne, und ich finde, das hast du in der zweiten Halbzeit dann gesehen, als Saar und Afolayan reingekommen sind, wenn dann nochmal eine andere Dynamik und ein 1 gegen 1 mit reinkommt, dann brennt hinten bei Union Lichterloh. Und Bo Svensson, auf dem Papier ist das für mich eigentlich fast ein Perfect Fit mit Union. Also das, wofür der Verein stehen möchte oder in den letzten Jahren gestanden hat, ich weiß nicht, wofür sie jetzt stehen wollen. Und so wie Bo Svensson Fußball gespielt hat, ich habe mich auch gewundert, dass er es macht. Ich hätte gedacht, er geht eher in die Premier League. Irgendwie sowas wie Brentford, wenn Thomas Frank geht oder so. Aber es passt eigentlich alles. Aber ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft das nicht so richtig auf dem Platz bekommt, weil die neigen schon dazu, aus der Ordnung rauszubrechen, wenn man es einmal richtig gelesen hat.
Gut, andererseits auch hier zweiter Spieltag und gerade Tom Rothe war ja gar nicht eingeplant, also das muss man, aber ja, interessante Gedanken, die ihr dazu habt. Ich bin sehr gespannt, wie es für Union dann weitergeht bei RB Leipzig in 2 Wochen am Samstag um 15.30 Uhr. St. Pauli wiederum wird beim FC Augsburg spielen und hofft eben da dann, dass man Leistung auch mal in wenigstens einem Punkt ummünzen kann, denn bisher hat St. Pauli noch keinen gewinnen dürfen. Aber immerhin hat St. Pauli an einem Spiel teilnehmen dürfen, bei dem ein Tor gefallen ist. Denn das letzte Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen, das ist auch das erste 0:0 dieser Bundesliga-Saison. Und es ist ein Spiel, das sich über gelbe Karten gut erzählen lässt, weil nämlich sämtliche Verteidiger von Borussia Dortmund beim Auswärtsspiel in Bremen gelb gesehen haben, mindestens einmal zumindest. Das war Waldemar Anton in der 29. Minute, Niklas Süle in der 34. Minute, Rierson in der 48. Minute, Nico Schlotterbeck in der 53. Minute und die wird noch wichtig, Benny, denn in der 73. Minute holt sich Nico Schlotterbeck eine, denke ich, unstrittige zweite gelbe Karte und ab dann spielt Nuri Sahins BVB in Unterzahl gegen Werder. Und ist dann im Nachhinein wahrscheinlich froh darüber, mit 0:0 aus dieser Partie rausgegangen zu sein. Lass mal mit der BVB-Sicht auf dieses Spiel beginnen. Wie hat dir denn Dortmund gefallen in Bremen?
Das ist eine sehr, sehr kontrovers diskutierte Frage. Ich habe, also als ich Social Media geöffnet habe nach dem Spiel, habe ich gedacht, Dortmund hat 8:0 verloren in Bremen, weil das so niedergeredet wurde. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Positiv beim BVB ist, dass du merkst, dass da was passiert. Also da ändert sich was von der grundlegenden Idee zu Edin Terzic. Es gibt Gründe, warum das in diesem Spiel nicht funktioniert. Ich werde jetzt was sagen, was ich auch schon bei Pauli gesagt habe. Die Idee, wie Nuri Sahin in diesem Spiel Ole Werners 5-3-2 schlagen wollte, war eigentlich die richtige. Sie haben ja weniger aus einer Dreierkette heraus eröffnet, sondern je nachdem, wo sich Pascal Groß gerade positioniert hat, war es ja eher eine Viererkette mit Emre Can davor, also 4+1 Aufbau mit Rierson so ein bisschen versetzt vor Waldemar Anton. Und Marcel Sabitzer, also der Grund dafür ist, dass die Wege, wenn du mit einer Fünferkette anläufst, sowieso gegen eine Viererkette super weit sind, wenn du ins hohe Pressing gehst. Und Nuri Sahin wollte durch diese Dreierreihe Anton, Rierson, Sabitzer immer in den Rücken vom Flügelverteidiger bringen, dass der 1 gegen 1 gegen den äußeren gegen den Halbverteidiger quasi der Dreierkette spielt. Und es gibt ganz, ganz viele Gründe aktuell beim BVB, warum es nicht funktioniert. Der erste Grund ist, dass einfach ganz viele Spieler einen schlechten Tag hatten, ehrlicherweise. Also Julian Brandt vorne mit dabei. Maxi Bayer fehlt ein Sturmpartner vorne. Niklas Süle hat auch nicht den besten Tag erwischt. Und ich glaube, dass der BVB mit der Idee, die Nuri Sahin verfolgt, abhängig davon ist, dass Spieler wie Serhou Guirassy auf dem Platz stehen, dass der vorne mit Maxi Bayer und Julian Brandt eben ein Trio bildet, was vor allen Dingen, also Serhou Guirassy alleine wird dieses Offensivspiel auf ein neues Level heben, das war ja gegen Frankfurt schon so und auch gegen Bremen so, dass in der Offensive wenig bis gar nichts ging, ehrlicherweise. Also, dass sie gar nicht in die Tiefe gekommen sind. Woran liegt das? Du hast mit Maxi Bayer und Julian Brandt zwei Spieler, die eigentlich, also Julian Brandt ist Offball-Weltklasse, also die offenen Räume, die er beläuft, und Maxi Bayer ist jemand, der ein Tiefenläufer ist, der tiefe, tiefe Räume beläuft. So, jetzt ist richtig. Und sie waren aber beide damit beschäftigt, Bälle festzumachen, weil der BVB aufgrund der, also Emre Can hat irgendwie schon lange einen schlechten Tag, was Ball unter Druck verarbeiten angeht. aber also das funktioniert gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum sie das nochmal so probieren. Das ist der einzige Vorwurf, den ich mache in dieser Transferperiode. Aber das ist dann wie so ein, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist wie so ein Kartenhaus, was dann zusammenfällt, weil der erste Pass ist unsauber von Süle. Emre Can kriegt den dann im Druck nicht kontrolliert und dann stehen sie mit super vielen Leuten in der letzten Kette, verlieren die Bälle, Bremen will kontern, war gut im Pressing in dem Spiel. Und ich glaube einfach, das sieht anders aus, wenn Guirassy, Jan Couto auf dem Platz stehen, wenn Riasson nicht mehr jedes Mal abdrehen kann und den Ball wieder zum Verteidiger spielt und sie wieder gepresst werden. Es hat ein Zuschauer letztens bei Rondo TV, Rob Cheng, der ja auch bei dir immer sehr fleißig kommentiert, hat sehr richtig angemerkt, das sieht beim BVB aktuell aus wie auswendig gelernt, aber nicht verinnerlicht. Und das stimmt. Das ist einfach wie, sie stehen wie an der Taktiktafel, jeweils in den Positionen. Und wenn das in den Positionen nicht sauber gespielt wird, haben sie aktuell ein Problem. Mhm. Und das ist aber auch Entwicklung. Und alle haben Umbruch geschrien. Und alle wollten einen Umbruch. Und jetzt gibt es Elemente, wie zum Beispiel Nuri Sahin möchte ja vehement, dass in den Druck gespielt wird. Also, dass sie im Druck auflösen. Und ich finde, du merkst beim BVB, dass Spieler das noch nicht richtig drin haben. Also, die wählen, wenn es im Druck nicht funktioniert, ganz häufig die Exit-Option lang. Dann haben sie vorne keinen Abnehmer. Und jetzt stelle ich euch aber die Frage, was willst du denn als Nuri Sahin jetzt auch machen? Also, willst du am zweiten Spieltag, nur weil dir die Spielerprofile fehlen, von deinem Weg weggehen, von dem Umbruch weggehen und sagen, okay, wir spielen jetzt 4-2-3-1 und verteidigen ein bisschen tiefer, oder sagst du halt, wir bleiben bei unserer Linie und nehmen jetzt das 0-0 in Kauf? Also kann man auch positiv auslegen, ja, Bremen hätte das Spiel gewinnen müssen bezüglich der Torchancen, aber Dortmund hat noch kein Gegentor bekommen. Mhm. Dortmund zeigt zumindest in den Ansätzen und von der Ideenfindung her, dass das in die richtige Richtung geht. Also ich hatte ganz lange über die letzten zwei Jahre das Gefühl, ich kann die Idee nicht nachvollziehen, die Edin Terzic hatte, wie er einen Gegner bespielen möchte. Und jetzt bei Nuri Sahin ist es schon so, dass ich merke, okay, der hat eine Idee und da ist ein Weg da. Und da fehlt aber gerade einfach noch ein bisschen was. Sorry für den Monolog.
Und naja, dafür bist du hier. Also vielen Dank dafür. Und man muss auch sagen, du hast jetzt so locker gesagt, Werder muss dieses Spiel gewinnen. Ja, es gab vereinzelte Chancen, aber viel waren es ja nicht. Werder steht in einem Heimspiel in Überzahl ab der 73. Minute bei 5 Schüssen, von denen einer aufs Tor geht. Das heißt, defensiv scheint ja sehr viel funktioniert zu haben beim BVB.
Ja, also der BVB holt Bremen auch ehrlicherweise selber ins Spiel rein, also durch die ganzen, also diese Tormöglichkeiten, die Bremen hat, das sind Unzulänglichkeiten vom BVB unter Druck. Und dass vor allen Dingen lange Bälle teilweise wie ein Boomerang einfach zurückgekommen sind und Bremen dann, ich glaube, das wusste Ole Werner, deswegen ist es auch clever, ein Ginma in dem Spiel. Also wenn was ging, dann ging es über einen Tempowechsel von Ginma vorne, der damit Speed einfach eingelaufen ist. Ich tu mir generell, ich weiß nicht, wie euer Bauchgefühl da ist, ich tu mir nach der Transferperiode ein bisschen schwer mit Bremen, was ich mit ihnen anfangen soll, weil das wirkt für mich wieder eine Saison, die total trostlos wird. Also die, das ist, ich glaube, Ole Werner, das ist wirklich, das ist nur mein Bauchgefühl. Ich glaube, Ole Werner hat ganz andere Ideen von Fußball. Ich glaube, dass Ole Werner auch ganz anders Fußball spielen wollen würde, aber es passiert ein, also es ist wieder dasselbe wie in der letzten Saison. Es sind dieselben Elemente wie in der letzten Saison. Und es hat sich an diesem Kader einfach gar nichts getan. Außer, dass sie Perspektivspieler mit dazugeholt haben. Und ich bin irgendwie so ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise.
Ja, gut, aber was war von Werder zu erwarten? Also schau dir einfach die Transferperioden der letzten Jahre an. Für mich ist Werder so wie Eintracht Frankfurt, nur ohne Geld und in schlechter. Also ja. du kannst ein wahnsinniges Potenzial bei fast jedem Spieler sehen und das funktioniert auch in einzelnen Spielen, dann blitzt es immer mal wieder auf. In Summe ist es aber halt nicht auf langfristigen Erfolg hin ausgelegt.
Aber ich hätte mir das gewünscht, dass sie zumindest in diesem Sommer und Max, du bist da mit Sicherheit ein bisschen tiefer drin, wie das oder hast mehr mitbekommen, wie es finanziell um Werder Bremen bestellt ist, nach diesem Investorendeal auch, den sie da hatten, und ob sie überhaupt was hätten investieren können davon in diesem Sommer.
Das sollte eigentlich nicht in den Kader reingehen.
ich hätte mir nur gewünscht, dass jetzt, das ist jetzt die zweite Saison, wo sie graue Maus waren. Sie hatten letzte Saison, aus welchen Gründen auch immer, ne? Also hatten sie die Möglichkeit, oben schon mal so ein bisschen ranzuschnuppern. Also zumindest, dass es nicht mehr irgendwie um Platz 12 geht, sondern dass es vielleicht mal in Richtung Conference League, dass man da dran kratzt. Und ich hätte gedacht, dass sie vielleicht den Step jetzt auch durch den ein oder anderen Transfer und auch über den Fußball, den sie spielen wollen, den Step jetzt gehen. Weil das ist alles so, ja, es fließt so vor sich hin, aber irgendwie, also Bremen gibt mir nichts.
Ja, also bei Werder, mit Graue Maus bin ich ein bisschen aufgeschreckt, weil, also findet ihr, Werder Bremen ist besser als Graue Maus?
Ich finde immer wieder schon. Also ich verstehe schon die Werder-Fans, die sich erzürnt bei mir melden, wenn ich über Werder Bremen eher negativ spreche im Rasenfunk, weil anders als bei grauen Mäusen gibt es bei Werder pro Saison 4 Spiele, die auf jeden Fall knallen. Einmal knallt es auch in die falsche Richtung, das gehört ehrlicherweise auch mit dazu. Aber graue Maus ist ja eigentlich, jedes Spiel ist eigentlich nicht anschaubar. Grüße an die grauen Mäuse der letzten Jahre, da hat sich der VfL Wolfsburg sehr drum. Der ist für mich die graue Maus-Benchmark. Yeah. Aktuell.
Ja, das stimmt.
Ja, ja, dann haben wir so graue Maus im Sinne von Tabellenregionen.
Das Platz war mein 10. Punkt nämlich auch. Und ich, genau. das sehe ich nämlich bei Ihnen auch nicht, dass Sie darüber hinauskommen. Das hätte ich mir so gewünscht, nicht, dass das passiert, weil ich finde, Ole Werner, das ist ja noch eins, also wenn wir graue Maus-Team von der Platzierung her nehmen, dann ist es aber ein graue Maus-Team, was schon Fußball spielen will, eigentlich, also in den Normalfällen. Und ich glaube, dass in Ole Werner als Trainer, dass da so viel drinsteckt in dem Typen, was einfach nicht qua des Kaders gar nicht entfesselt werden kann. Das ist immer das Gleiche. Und weil es geht doch aber auch nichts anderes. Es geht halt, jetzt holen sie schon wieder mit Derek Köhn den Flügelverteidiger und können schon wieder, also sie holen genau das gleiche Profil wie jedes Jahr. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, okay, ich kann da nichts gegen sagen. Ich hatte auch den Gedanken, weil Werder Bremen steht genauso wie der Gegner Borussia Dortmund einfach auf guten Geschichten. Und da legt man all seine Hoffnung zurecht, ich kann es total nachvollziehen, in Keke Top, einfach weil der schon mal als Kind schon mal bei Werder gespielt hat. Und es gibt dieses Foto, wo er ganz klein ist, eine Medaille überreicht bekommt. Und das wäre auch ja wunderschön. Und genauso hat der BVB auch sehr viele Transfers gemacht. Wir holen jetzt nochmal Spieler XY zurück, weil mit dem hatten wir schon mal eine gute Zeit. Und jetzt wird alles wie früher. Ist es nicht schön? Und wir wissen, wie es bei beiden funktioniert hat, halt nur so mittel. Auf der anderen Seite steht Werder mit sehr, sehr schlechten finanziellen Mitteln und das hat sich durch den Investoreneinstieg nur beim Eigenkapital verändert. Ansonsten, wie gesagt, es soll eigentlich eher in Steine investiert werden. Steht Werder da, wo es stehen müsste eben? Also es ist immer noch eine extreme Leistung, in der Liga zu bleiben für Werder und oben irgendwie anzuklopfen, ist bei diesem engen Mittelfeld in der Liga halt dann manchmal drin, wenn die anderen Zeit versauen. Aber ansonsten halt nicht, weil ne, in der letzten Saison gab es halt einige Teams, die deutlich schlechter waren, als sie eigentlich hätten spielen dürfen, qua ihrer ganzen Strukturen. Und da hätte Werder dran riechen können. Es war aber ehrlicherweise da auch schon zu sehen, dass das sehr wahrscheinlich nicht passieren wird. Wir haben es letztlich hier im Rasenfunk. Ich habe mit Tobi Escher noch den Schwerpunkt gemacht und Tobi sagt noch, ja, jetzt kommen die Spiele, wo sie wahrscheinlich nicht mehr gewinnen, deswegen Europa, das ist kein Thema. Und es war dann auch kein Thema. Also deswegen, ich bin bei Werder selbst hin und her gerissen. Ich verstehe, was du sagst. Gerade, ich meine, Benni, du bist ja wahrscheinlich auch geprägt durch euer Interview, das ihr mit Ole Werner hatte. Was halt auch wirklich interessant war, es war super schön, das zu hören. Ich habe das ja damals dann auch im damaligen Werder-Schwerpunkt, das war ja in der Hinrunde der letzten Saison, auch ja gleich hier noch mit einfließen lassen in den Rasenfunk. Man hat wirklich den Eindruck, der hat noch viel mehr Ideen als das, was er da mit Werder spielen lässt. Und wenn ich mir die Aufstellung angucke, dann ist es genau das Gegenteil zu dem, was ich vorhin bei Bayern beschrieben habe. Bei Bayern denke ich mir, oh Mist, jetzt muss ich das gucken. Das will ich jetzt irgendwie sehen. Und bei Werder denke ich mir, ach so, ist es von dieser Saison oder von der letzten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja.
Es ist total krass. Und sie haben ja, es gehört dann zu weit bei dem Spiel auch mit dazu, sie haben dann ja Glück, dass dass beim BVB einfach noch so viel fehlt. Und es ist dann aber auch bezeichnend dafür, dass nach der roten Karte trotzdem irgendwie nicht viel ging. Die rote Karte, die übrigens absolut vermeidbar war, also die war total dämlich. Das ist vorher ein Ballverlust von Adeyemi, wo ich mich auch frage, warum machst du das? Du also du versuchst im Zentrum den Ball am Spieler vorbeizulegen und ihn, also links vorbeizulegen und rechts zu überlaufen. Der Ball wird abgefangen, geht sofort nach vorne. Da muss man dazu sagen, der Spieler bewegt sich schon. Ich glaube, es ist ein Jinma, wenn mich das nicht alles, also wenn mich nicht alles täuscht, es wird ein Jinma gefoult. Von, also ich bin mir nicht 100% sicher, aber auf jeden Fall bewegt sich der Spieler vom Tor weg in Richtung Auslinie und Schlotterbeck muss da niemals eine Grätsche ansetzen. Ich hoffe aber trotzdem und ich glaube auch fest daran, dass das Nico Schlotterbeck nicht aus der Bahn wirft, weil das ja auch so ein Spieler ist, der dann immer droht, nach so einem Ereignis dann mal 2, 3 schlechte Spiele zu haben, weil ich glaube halt, wenn der auf diesem Level wie am ersten Spieltag und wie bis zur roten Karte im Bremen spielt, ist das der beste Innenverteidiger der Bundesliga. Sogar mit weitem Abstand der beste Innenverteidiger der Bundesliga. Und wird jetzt keiner einfallen, der so komplett ist wie Schlotterbeck, ehrlicherweise.
Harter Billy Orban Disrespect, aber in dieser Saison ist es schwer, dagegen zu argumentieren bei den bisher gesehenen Spielen.
Ich finde halt, Schlotterbeck kann alles, ne? Also ich finde, er ist super robust im Zweikampf, hat ein gutes Timing nach vorne zu verteidigen, hat einen Weltklasse linken Fuß, hat eine krasse Dynamik mit und gegen den Ball, also das Gesamtpaket, was irgendwie manchmal einen Aussetzer drin hat. Also das, was du über Upamecano die letzten 4 Jahre sagst. Und ich habe das Gefühl, bei Schlotterbeck, das geht jetzt so langsam raus und geht in die richtige Richtung und ich hoffe, dass ihn das nicht aus der Bahn wirft. Mhm.
Also, so endet dieses Spiel und für uns der Spieltag mit 0:0. Für Dortmund geht's dann weiter in 2 Wochen am Freitagabend zu Hause gegen Heidenheim und Werder Bremen wiederum wird das letzte Spiel des nächsten Spieltags haben, nämlich auswärts in Mainz, dann am Sonntagabend und auch diese Sendung werde ich dann nicht moderieren oder was heißt auch, diese Sendung werde ich dann nicht moderieren, aber das werdet ihr dann auch alles bei Zeiten erfahren. Es gibt ja noch etwas, was wir machen müssen und das sind unsere Spieltags-Awards, beziehungsweise ihr solltet die vergeben. In dem Fall wäre es jetzt wirklich Quatsch, wenn ich mir hier ein MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags raussauge. Dafür habe ich dann doch zu wenig gesehen, trotz aller Bemühungen. Aber Dennis, du hast dir ja bestimmt deinen MVP zurechtgelegt. Wer ist es denn geworden?
Ich glaube, ein bisschen langweilig, aber da bin ich zu rational für. Ekitike,
ja,
der an den ersten beiden Toren direkt beteiligt ist und beim dritten Tor, wenn man sich das nochmal reinzieht, der lange Ball von Trapp, da macht er seinen Gegenspieler fest, so dass er dann den Ball sozusagen über ihn laufen lässt und dann geht er zur Seite, hat sein Gegenspieler immer noch im Rücken und auf einmal ist das eine Riesentorchance von einem langen Ball, weil Etikete seinen Gegenspieler aber wahnsinnig gut im Rücken hat und ist für mich auch maßgeblich dann auch im dritten Tor beteiligt. Und wenn du dann an allen drei Toren irgendwie beteiligt bist, direkt und indirekt, dann ja, hast du MVP-Potenzial.
Aber wirklich, da kann man nicht widersprechen. Ich habe sehr viele Managerspiel-Aufstellungen gesehen vor dieser Saison mit Ekitike und Šeško im Sturm und dachte mir immer, ja, also das kann knallen, definitiv. Benny, wer ist dein MVP?
Ich wollte eigentlich auch Ekitike nehmen, aber ich nehme jetzt Luis Openda. Weil, ja, was soll ich dazu sagen?
Er hat seinen Leverkusen-Fluch besucht.
Er hat im Alleingang eigentlich Leverkusen zur ersten Niederlage nach, ich glaube, 35 Spielen. Doch, 35 Spiele waren es. Geführt und deswegen mein MVP.
Ich glaube sogar 44 Pflichtspiele in Deutschland, aber bin ich mir gerade selber nicht mehr sicher. Aber Openda, der in der letzten Saison im Hinspiel noch diese Chance an den Pfosten schießt, aus kürzester Distanz und direkt danach kassieren sie, glaube ich, das 2:3. Diesmal war es ihm vergönnt, zu gewinnen in Leverkusen. Dennis, wer ist dein Unsung Hero des Spieltags?
Ja, da muss ich, glaube ich, auch umsteigen, weil ich hatte erst Alexander Blessin, aber so wie wir den besungen haben eben, macht es jetzt keinen Sinn, ihn als Unsung Hero zu nehmen. Darum nehme ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, den Innenverteidiger von Stuttgart, Chase.
Robin Chase.
Chase, ja. Okay, ist er nicht Japaner?
Nicht, dass ich wüsste.
Also. Keine Ahnung.
Also, ich hab eben geguckt, der müsste, ist ja auch egal, wir meinen alle den gleichen. Ich fand, also der ist 20, hat, glaube ich, sein erstes Pflichtspieldebüt gemacht, oder Bundesliga-Debüt, glaube ich. Hatte ein paar Wackler drin, ja, zu Beginn, so die ersten 10 Minuten, 15 Minuten, und sieht auch beim Welches Gegentor war es? Das zweite, glaube ich. Das zweite oder das dritte? Nee, das zweite, genau. Beim zweiten Gegentor sieht er auch nicht gut aus, spielt einen Fehlpass. Und aus dem Konter steht dann das, genau, das war das zweite, ja. Dann steht der Konter auf der anderen Seite. Trotzdem finde ich ein sehr gutes Spiel, hat alle seine Zweikämpfe auf dem Boden gewonnen, hat eine Passquote von, Moment, hast du eben rausgesucht, 93% und hat einfach generell, ich habe das Spiel gesehen und dachte mir, jo, der hat Potenzial, auch vom, wie er so vom Körper drauf ist und so, und bringt schon vieles mit und für ein erstes Bundesligaspiel nicht verkehrt, wenn man alle seine Zweikämpfe gewinnt. Ich finde nicht schlecht.
Und du hattest natürlich völlig recht. Andre, ja, Chase. Ich habe irgendeine Audioübertragung gehört. Ich weiß aber gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es erster Spieltag oder zweiter Spieltag war. Es könnte sein, dass ich am ersten Spieltag bei Wisecout ihn als Chase gehört habe, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Und da das ja der englischsprachige Kommentator war, bin ich mir jetzt auch komplett unsicher, aber die Hörerinnen und Hörer werden es uns schon sagen und sie wissen ja, wer gemeint ist. Sehr schöner Unsung Hero. Benny, wen würdest du gerne nominieren?
Wenn ich schon mit Dennis hier in der Aufnahme sein darf, dann kann ich nur Philipp Sander nehmen, weil unexpected habe ich gar nicht mitgerechnet, tatsächlich. Habe ich gar nicht mitgerechnet, dass der so ein gutes Spiel macht. Und maßgeblich auch alleine qua der taktischen Idee und seine Rolle, die er gespielt hat, entscheidend dafür, dass Gladbach das Spiel gewinnt und deswegen mein Unsung Hero.
Du hast so reagiert, Dennis, weil du schon damit gerechnet hast oder einfach nur, weil du dich jetzt freust, dass hier Sander erwähnt?
Ich freue mich. Hat er verdient, weil er ist ein bisschen war einer der besten Zweitligaspieler letzte Saison bei einer Mannschaft, die ein sehr schönen Fußball gespielt hat bei Holstein Kiel und da eine prägende Rolle im Aufbauspiel hatte. Da habe ich schon ja ein paar Hoffnungen gehabt, dass er genau in diese Kerbe einschlagen kann und aktuell sieht's gut aus.
Ja, und ich weiß auch, da gibt's so einige, die ihm noch hinterher trauen. Auch das haben wir im Fokus besprochen. Dann fehlen uns nur noch die Momente des Spieltags. Dennis, was ist dein Moment des Spieltags?
Ja, ich als Gladbach-Fan, ich muss natürlich schon kämpfen, dass ich nicht vorher schon den Gladbacher nehme. Hab's jetzt wirklich noch irgendwie versucht, bis ins Letzte wegzudrücken. Oh,
jetzt
aber
geht's nicht mehr.
Moment, jetzt geht's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Moment des Spieltags ist, wenn ihr es nicht gesehen habt, wahrscheinlich, wird wahrscheinlich der Fall sein als nicht Gladbach-Fan. Guckt es euch bitte an. Sucht euch die 28. Minute raus. Kevin Stöger nimmt einen Ball in der Mittellinie an. Der Ball springt einen halben Meter hoch. Der steht mit dem Rücken zur diagonalen Eckfahne. Der Ball springt hoch und er nimmt den Volley komplett einmal rüber und verlagert perfekt auf den Fuß von Player, der direkt den Ball direkt in den Lauf mitnehmen kann und ins 1 gegen 1 geht. Das ist eine Verlagerung, die schlägt er so mehr oder weniger über seinen Rücken. Im perfekten Timing, auf der perfekten Höhe. Der sieht ihn noch nicht mal, weil der im Rücken irgendwo rumläuft und der spielt ihn perfekt in den Fuß. Das ist einfach Kevin Stöger.
Ach, ey, wie ihm auch der ganze Stolz und die ganze Freude aus den Augen quillt. Aber ich kann es ja verstehen. Kevin Stöger, was für ein toller Fußballer. Wie irre, dass man das damals unter Svensson bei Mainz nur in Ansätzen erahnen konnte. Aber da siehst du eben auch, du musst auch den Fußball, den Kontext für dich haben, in dem du dann so spielen kannst. Und nach allem, was ich gehört habe, dann für Gladbach auch nicht so schlimm, dass Svensson dann zur Union gegangen ist, mit Blick auf Kevin Stöger. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Benny, kannst du dich an den Pass erinnern? Erste Frage und zweite Frage, was ist dein Moment des Spieltags?
An den Pass kann ich mich nicht erinnern, ich gucke ihn mir aber gerne an und
unbedingt.
Ich wusste auch nicht, dass wir fußballerisch schöne Momente nehmen, weil ich habe so einen Quatschmoment genommen und zwar wie Maxi Arnold, das war total surreal, der stellt vor seinem Freistoßtor, was er schießt, stellt er einfach eine Minute lang diese Mauer wie Strichmännchen. Also wie Strichmännchen, die er da verschiebt. Und dann geht das Ding auch noch rein. Musste ich ein bisschen schmunzeln. Also ich war hin und her gerissen zwischen der total dummen roten Karte von Fiete Arp und dieser total dämlichen Rudelbildung da in der 96. Minute und dem Mauerstellen. Und jetzt habe ich mich aber eher für das eher witzigere entschieden als für das dumme.
Ja, er hat ja danach gesagt im Sportstudio, ja, unsere Mauer muss halt so stehen, dass der Torhüter nicht zieht. Und so stand sie halt nicht. Und da dachte ich mir, aber wie kann das denn eigentlich überhaupt passieren? Du hast ja, aber gut. Ja, war eine sehr skurrile Szene und es hat ja auch dann definitiv geholfen in diesem Fall. Ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht, mit euch über den Spieltag zu sprechen. Und das Gute ist, man kann euch ja lesen, sehen und hören. Benny könnt ihr bei Rondo TV sehen. Sehr empfehlenswert. Werde ich natürlich alles verlinken. Danke dir, lieber Benny, dass du mal wieder mit dabei warst.
danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich kriege dich demnächst mal verhaftet für Rondo TV. Dennis habe ich schon mal verhaftet. Werde ich auch das Öfteren nochmal machen in der laufenden Saison und dich hoffentlich auch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, das Problem sind immer bei mir die Sendungen, die ich dann am Montagabend aufnehme. Das hat sich zu oft mit euch gebissen. Das wird nicht besser werden in der Saison. Die Frauen,
sie wollen. Ich frag so lange, bis wir es hinbekommen haben.
Ja, bitte. Ich würde mich sehr freuen. Also danke dir, dass du mit dabei warst. Und danke auch an Dennis Güler, Borussia Explained. Da kann man dich verfolgen und natürlich in vielen sozialen Netzwerken wird auch verlinkt. Danke, dass du mit dabei warst hier im Rasenfunk.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, hier sein zu dürfen. Und natürlich brechen wir als Borussia Explained auch da mal eine Einladung aus in eure Richtung.
Ja, ob ihr mich wirklich mit dabei haben wollt. Wobei, ich bringe Borussia-Formaten Glück. Ich weiß noch, ich habe das Tribünengespräch mit Stefan Schippers aufgenommen am Tag, bevor Gladbach gegen Bayern gespielt hat, unter Rose noch damals. Ja. Und war dann im Pre-Fan-Talk, keine Ahnung, was das ist, YouTube live halt beim Gladbacher Sender und habe da noch gesagt, naja, also Rose wird sich schon was überlegt haben, ich sehe das jetzt nicht hier wie 0-4, wie ihr das die ganze Zeit hier schon andeutet, und dann war das diese einer von vielen Siegen, den Gladbach gegen Bayern hatte. Das war
Zeiten.
Ja, ja, da kann man mich noch im Fanradio mithören, wie ich verzweifelt versuche, die Tore zu analysieren, während Christian Straßburger neben mir Dezibel produziert hat, aber ja, auch verständlicherweise. Also er hat seinen Job gemacht und ich habe meinen falsch gemacht. Also ja, ich komme gern zu euch. Es scheint ja dann Glück zu bilden, ein Gladbacherinnen und Gladbachern. Danke euch beiden und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Empfehlt den Rasenfunk gerne weiter. Bewertet uns, wo man uns bewerten kann, und unterstützt uns bitte finanziell auf rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und ansonsten hören wir uns dann in diesem Format nicht direkt wieder. Zum dritten Spieltag wird jemand anderes die Sendung moderieren. Schwerpunkt und so weiter weiß ich aber noch nicht. Es geht jetzt erstmal weiter dann mit dem Nationalteam der Männer. Da wird es natürlich wieder eine Folge geben. Müsst ihr den Rasenfunk Nationalteams Feed zu abonnieren. Auch da gibt es ja einige interessante Entwicklungen. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald wieder hier im
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.